Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Frohes neues Jahr.
Ja, ebenfalls.
Es kommt wieder die immer die ewige Frage, bis wann wünscht man das?
Ja, keine Ahnung, ich wünsche das eigentlich nie außer am 1. Januar. Und selbst da widerwillig.
Ne, das ist eine gute Idee. Das ist doch schon der zweite, was willst du von mir? Sehr gut.
Ja.
So lassen wir das. Genau, super.
Ja.
Aschbacher Update?
Nee, haben wir nicht. Für andere große Nachrichten.
Große Nachrichten.
Ja, ein großer Forscher ist von uns gegangen.
Ein großer Forscher ist. Erich von Däniken.
Ja, also er war ein Forscher und er war groß. Und positiv verwirrt ist, glaube ich, nicht.
Ja. Naja, so groß war er nicht, kleiner als ich mit Sicherheit.
Ja, nee, aber ich meine jetzt von seiner Wirkung nach außen hin, das war stimmt, er definitiv ja. groß. Also den haben alle gekannt.
Ja.
Ohne, dass man jetzt irgendwie großartig erklären musste, wer ist eigentlich von denen. Alle haben gewusst, wer ist der Kerl.
Das ist eigentlich krass, ne?
Ja.
Bist du dem eigentlich auch auf den Leim gegangen irgendwann mal? Weil ich
ja
bin das mit Sicherheit. Also.
Ja, auf den Leim gegangen würde ich sagen, ja und nein. Also ich habe natürlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber natürlich habe ich auch als Teenager war ich da noch, es war auf jeden Fall noch in der Schule, Bücher von ihm gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da das erste Mal drauf gestoßen bin. Ich gehe davon aus, in der Bibliothek, weil ich war damals eigentlich ständig in der Bücherei von unserer Stadt und habe mir alles Mögliche da mitgenommen. Da wird auch mal Erich von Däniken dabei gewesen sein. Und dann hatte ich tatsächlich einen ganzen Schwung Bücher von dem dann auch selbst gekauft. Also ich habe das schon gelesen und ja, da als 15-, 16-jähriger Teenager, ich fand das beeindruckend, was er geschrieben hat, weil wenn du dich ausschließlich in dieser Bubble quasi informierst. Also wenn du, Bubble, wenn damals gab es ja auch nicht mal Internet oder gab es ja, nicht für Normalsterbliche.
Die Bubbles gab es trotzdem. Ich war ja auch mal in grauer Vorzeit, war ich ja sogar mal Mitglied einer Psychosekte. Also Bubbles gab es immer.
Ja, nee, aber was ich gemeint habe, wenn du jetzt einfach nur, du liest das Buch von Däniken und du hast jetzt nicht so wie heute, könnte ich jetzt jeden Satz sofort irgendwo nachgoogeln und dann kommen mir 100.000 Fact-Checks und alles Mögliche zu Däniken in meinem Browser. Damals hast du das Buch gelesen und wenn du jetzt einfach nur das liest, was Däniken da sich so zusammen konstruiert hat, dann hat das schon eine in sich funktionierende Konsistenz,
ja, das Ganze. Absolut.
Das heißt, das klingt beeindruckend.
Letztendlich ist es wie jede Verschwörungstheorie in sich unglaublich plausibel.
Und wenn du dann halt noch so ein uninformierter Teenager bist, wenn du Teenager bist, dann natürlich ist es beeindruckend. Aber bei mir, ich war jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie da so reingekippt bin. Also ich fand das schon interessant, aber es ging dann, glaube ich, ziemlich schnell, dass ich, weil mich auch für anderes auch interessiert habe, dass ich dann, glaube ich, ziemlich bald gecheckt habe, dass es doch eher Quatsch ist, was der da erzählt. Also das hat dann, ich glaube nicht, wie ich dann im Studium begonnen habe, direkt nach der Schule, war mir schon klar, das ist Quatsch, was der Mann erzählt. Also das war vielleicht mal so, vielleicht ein Jahr, nachdem ich die ersten Bücher gelesen habe, dass ich mich beeindruckt war. Also beeindruckt im Sinne von, hui, da ist ja wirklich was. Aber nee, das ging ziemlich schnell. Also ich bin da jetzt, ich habe in meiner Erinnerung nie irgendwo jetzt großartig die Ancient Astronaut-These vertreten. Obwohl die ja theoretisch wissenschaftlich argumentierbar wäre. Nicht so, wie es diejenigen gemacht hat, aber dieses ich weiß gar nicht, wie man es wissenschaftlich korrekt nennt, Präastronautik, glaube ich, kann man es wissenschaftlich nennen. Das ist was, da haben sich auch seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit beschäftigt. Von wem stammt dieser Satz? Ja, pass auf, ich lese dir was vor.
Ja.
Es ist nicht auszuschließen, dass Artefakte dieser Besuche von Aliens heute noch existieren oder dass im Sonnensystem eine Art von Basis unterhalten wird, um weitere Forschung durchführen zu können. Wer hat das geschrieben? Also nicht Erich von Däniken, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt.
Johannes von Butler.
Am Anfang machen müssen. Ja, fast. Ne? Denk internationaler.
Gibt es einen internationalen Schwurbler? Ich überlege. Kein Schwurbler.
Carl Sagan.
Ja gut, wenn es kein Schwurbler war, international kein Schwurbler, muss es Carl Sagan gewesen sein, das ist ja klar.
Ja, das war aus einem wissenschaftlichen Paper von Carl Sagan aus dem Jahr 1963. Also der hat sich natürlich auch mit dem beschäftigt, natürlich kann man sich mit der Frage beschäftigen, weil du kannst einerseits sagen, wir wissen, dass Leben auf der Erde entstanden ist, also kann Leben auch anderswo entstehen. Und wir wissen, dass wir in der Lage sind, in den Weltraum zu fliegen, also können andere Lebewesen vielleicht auch in den Weltraum fliegen. Und wenn du das beides als Fakt akzeptierst, dann kannst du dir überlegen, haben uns Aliens schon mal besucht?
Man kriegt
dann
zumindest eine schöne Nullhypothese hin. So.
Ja, also das kannst du dir mal nachdenken. Also die Idee der Präastronautik an sich oder das Paläozät, wie es auch genannt wird, ist jetzt per se nicht unwissenschaftlich.
Ja, natürlich. Aber das ist klar. Deine Nullhypothese muss der Spökenkiekerei entspringen, aber dann kannst du dran arbeiten. Das ist ja klar. Das ist wie Exobiologie. Ist ja auch Die gesamte Exobiologie ist eine einzige Spökenkiekerei. Vielleicht haben wir Exobiologen unter der.
Ja, also ich hab damals, das war glaube ich sogar Folge 600, drum erinnere mich noch dran, von Sternengeschichten habe ich über Präastronautik gemacht. Da habe ich das ein bisschen genauer erklärt. Aber ja, das, was Däniken gemacht hat, hat natürlich nichts mit dem zu tun, was Wissenschaft ist. Er war kein Wissenschaftler. Hast du Däniken mal live gesehen?
Nee, leider schon. Nein. Das wäre bestimmt auch nochmal, weil wenn man ihn so im Fernsehen gesehen hat, der war ja unglaublich charismatisch. Darum hat das ja auch so gut funktioniert, dass er den Leuten ständig diesen Quatsch erzählt. Ne?
Nee, ich war damals tatsächlich 2008, da war er gerade in Jena, also da war er wieder mal auf Tour und da war er in Jena und das war auch die Zeit, wo ich gerade angefangen hatte, meinen Blog zu schreiben. Ja. Da habe ich gedacht, ach, das wäre doch mal cool, ich gehe mal zu Däniken und höre mir das an. Und das war durchaus interessant. Also auch darüber habe ich einen Artikel geschrieben, den gibt es noch, kann ich noch verlinken. Der ist jetzt, der abgesehen davon, dass er jetzt irgendwie schon über 10 Jahre alt ist, weit über 10 Jahre alt ist, 18 Jahre alt ist, meine Güte, ist er immer noch aktuell, wenn man wissen will, wie Däniken sich so verhalten hat. Das war voll, es war im Volkshaus Jena, da gehen 700 Leute rein.
Ja klar, das ist ja, natürlich rennen die Leute dahin. Also jede Schwurbelveranstaltung ist voller Leute, das ist ja das Faszinierende daran.
Ja, und Däniken war ja quasi ein akzeptierter Spurblatt. Das ist ja in den Öffentlich-Rechtlichen gelaufen, sein Zeug und so. Also zumindest in Deutschland, in Österreich, glaube ich, ist er gar nicht gelaufen. Weiß jetzt gerade nicht, aber das war, und wie gesagt, ich werde jetzt nicht den ganzen Artikel von damals referieren, aber da hat man halt schön gesehen, wie er so arbeitet. Also geht er mal los mit Wissenschaftsbashing und ich habe das gestern nochmal gelesen, vorgestern, weil ich erfahren habe, dass er tot ist. Und das ist wirklich interessant. Also er erzählt dann immer sehr, sehr, wenn er von Leuten spricht, die das bestätigen oder bestätigen zu scheinen, was er sagt, dann weiß man ganz genau, wer das ist. Das ist dann hier der renommierte Forscher so und so oder der Nobelpreisträger so und so und der ehemalige NASA-Mitarbeiter so und so. Ich meine, abgesehen davon, dass die meisten dann doch keine NASA-Mitarbeiter sind, aber die werden ganz genau erwähnt. Aber wenn er sagt, wenn er mit seine, über seine Kritiker redet, dann sagt er immer, die Wissenschaftler, die schlauen Männer aus der Wissenschaft. Das ist dann immer gleich so allgemein, die ihn nicht mögen. Und dann macht er halt sein klassisches, das habe ich dann mich erst wieder erinnert, als ich diesen Artikel von mir gelesen habe, dass er einen da wirklich ja abfüllt mit Fakten ist das falsche Wort, mit Information ist auch das falsche Wort, mit Dingen, mit Aussagen.
Scheinindizien sind das ja eigentlich, der er da bringt. Also, nee, es sind Indizien, aber seine Schlüsse sind falsch.
Ja. So. Also er sagt, er hat in dem Vortrag ständig gesagt, ja, das kann man alles nachprüfen, ist alles für alle, ich muss kein Wissenschaftler sein, alle können das nachprüfen, aber er hat es da so in einer Geschwindigkeit seine Aussagen rausgehauen, dass du eigentlich kaum eine Chance hast, das nachzuprüfen, wenn das jetzt, wenn du das nicht mitfilmst oder sonst irgendwas machst. Also ich habe da ein, zwei Beispiele, habe ich damals geschafft, mir zu notieren und die habe ich dann nachgeprüft. Ja, und natürlich war es Quatsch. Also das, allein dieses Ding, wo er immer erzählt hat, wenn du einen Kreis ziehst und der Mittelpunkt liegt in Knossos und dann geht der Kreis genau durch Sparta und Epidaurus durch, was an sich nicht mal irgendwas bedeuten muss, wenn das so wäre, aber dann hat er also ein Bild gezeigt, wo du halt das siehst, Mittelpunkt und andere Städten und Kreis durch und das Bild habe ich dann probiert zu Hause zu reproduzieren. Es funktioniert nur dann, wenn der Maßstab der Karte so gewählt ist und deine Punkte und Kreislinien und einziges so fett sind, dass halt quasi der Punkt und die Kreislinie in real, keine Ahnung, so 100 Kilometer breit wären oder so. Wenn du das richtig machst, in einem feineren Maßstab, dann liegt nichts auf einer Linie. Ja, und selbst wenn es auf einer Linie liegen würde, wäre es auch wurscht.
Das ist ja alles öffentlich, da müssen Sie einfach nur hinreisen und sich das angucken. Solche Erzählungen gibt es ja unendlich viele und letztlich ist das auch nur eine Abwandlung dessen, was der Politiker in der Talkshow behauptet, wenn er sagt, ihm hätten unzählige Bürgerinnen und Bürger geschrieben.
Ja, und dann
das ist auch so, hier ist mein Beweis, ich hab's euch doch gesagt. Und so, und aber das hat, was ich halt so krass finde, ist, ich bin Jahrgang 1969. Ja? Das heißt so, das erste Mal, dass ich eine realistische Möglichkeit hatte, ich sag mal, willentlich, also zu einem Thema meiner Wahl Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das war Anfang der 1990er Jahre, als ich dann wirklich, in die Universität gegangen bin und dann ein paar Jahre später dann auch tatsächlich Zugang zum Internet hatte. Aber diese Geschichten, die so jemand wie Däniken erzählt hat, und dann gab es auch noch, also der hat mich damals extrem fasziniert gehabt, Charles Berlitz, ich weiß nicht, ob dich an den erinnerst.
Ja, kenn ich auch, ja klar. Ja.
Der hat ja auch solche Geschichten geschrieben, das Bermuda-Dreieck, das Philadelphia-Experiment und so. Das war damals, solche Sachen haben wir auf dem Schulhof besprochen. So. Und ich denke immer, jetzt bin ich in der privilegierten Situation, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, viel Informationen zu verarbeiten, weiterzugeben und zwischendurch zu gucken, ist das sinnvoll oder ist das unsinnig. Wenn du jetzt aber nicht in so eine Situation gekommen bist, also wenn du jetzt einfach irgendwie, du hast dann deine Banklehre gemacht und bei der Bank gearbeitet und jetzt bist du halt, Sparkassendirektor oder irgendwie sowas, du wirst wahrscheinlich niemals willentlich an Aufklärung vorbeigekommen sein.
Ja.
Sondern, dass du, wenn du Glück hast, liest du irgendwie eine ordentliche Zeitung, die dann ab und zu mal dir so einen Artikel unterjubelt und sagen, hier übrigens, das ist Quatsch, was der Däniken erzählt hat. Aber wenn du dich darum nicht aktiv bemühst, dann bist du wahrscheinlich heute noch davon überzeugt, da im Bermuda-Dreieck verschwinden Flugzeuge.
Ja.
Ja, das Philadelphia-Experiment, da haben sie ein Schiff unsichtbar gemacht. Was war denn das Dritte? Es gab noch ein Drittes. Gab es Bermuda-Dreieck, Philadelphia-Experiment und?
Ja, fällt mir auch gerade nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, dass Berlitz mal was zum Weltuntergang gemacht hat, das weiß ich auch, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
und das wirkt dann halt auch bis heute nach. Das ist, glaube ich, was man sich immer mal wieder vor Augen führen muss, auch wenn man sich fragt, woher kommen denn eigentlich, warum ist die Mutter der Dummen immer schwanger? Das sind mehrere Generationen, die keine Möglichkeit hatten oder keine einfach zugängliche Möglichkeit hatten, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und die sind jetzt, das sind die Boomer.
Genau, und Däniken hat ja durchaus großen Einfluss gehabt. Also das, was für uns heute so normal ist, eben dieses ganze Ancient Aliens, ich weiß nicht, wie viele Millionen Folgen laufen da ständig irgendwo auf Tele5 oder wo immer der Quatsch auch läuft, das kam ja auch erst durch ihn. Oder sowas wie Stargate, das basiert auch direkt auf dem, was er gemacht hat. Also ohne Däniken wäre so eine Idee wie Stargate vermutlich gar nicht aufgekommen.
Aber Däniken ist doch nicht der Einzige und der Erste gewesen, der sich...
Ja, aber er hat es populär gemacht. Also nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch in den USA und so weiter. Also er hat das schon populär gemacht, das Ganze, diese Idee. Also das Ancient Aliens, das kam durch ihn. Da gab es diesen Ancient Alien Society, AAS, glaube ich. Die hat, aber ich krieg's nicht mehr zusammen aus dem Kopf, die hat irgend so einen Amerikaner gegründet und in den 70er Jahren und basierend eben auf dem, was Däniken gesagt hat. Und dann hat Däniken aber später diese AAS selbst dann übernommen und als GmbH gegründet, irgend so ein Quatsch auf jeden Fall. Also, und das wird nicht der Einzige gewesen sein, klar, aber er ist schon noch nicht der Erste gewesen sein, aber er war schon einer, der das sehr, sehr massiv groß gemacht hat, das Ganze. Und jetzt kann man sagen, ja, warum auch nicht? Ich meine, das ist ja auch eine gute Unterhaltung, kann man auch sagen, kann man auch machen. Und die Wissenschaft weiß ja eh, was davon zu halten ist. Also das ist schon so, aber das Problem ist, und das ist wieder was ich dann in meinem Artikel über den Vortrag von denjenigen, den ich besucht habe, geschrieben habe, am Schluss seines Vortrags, nachdem er seine üblichen Texte, Tropen alle durchgegangen hat, weil der hat ja auch im Wesentlichen nicht viel Neues gemacht. Also das waren ja immer dieselben Geschichten, die er erzählt hat, von dem Raumschiff, von Hesekiel aus der Bibel und so weiter.
Und immer derselbe Astronaut auf irgendeinem Relief abgebildet, der da so
genau,
schwebt.
Genau.
Der aber eigentlich aussieht wie so ein chinesischer Astronaut. Ne? Ich glaube, das war so ein Ding.
Ja. Jedenfalls hat er immer dasselbe erzählt, aber damals 2008, das war ja auch gerade die Zeit, wo der ganze 2012 Weltuntergangsquatsch angefangen hat, wirklich groß zu werden.
Wo du dich dumm und dusselig verdient hast, indem du Bücher zum Thema geschrieben hast.
Ich habe ein Buch geschrieben, das im Wesentlichen ein Selbstverlag war, das wir, glaube ich, um 5 € gegeben haben und alle Texte, die da drin standen, waren auch kostenlos anderswo erhältlich. Also du hast das quasi bezahlt dafür, dass du ein schönes PDF bekommen hast davon. Also dumm und dusselig
habe ich nicht verdient. Die Mutter der Dummen ist immer schwanger.
Keine Ahnung, vor Steuern habe ich da mit dem Zeug, glaube ich, 2.000 € verdient oder sowas. Aber ja klar, ich habe natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen, weil ich irgendwie einer der ersten und wenigen Wissenschaftler war, die sich ausführlich mit dem beschäftigt haben.
Ich weiß noch, wie du dich immer beschwert hast, dass du dich ständig, das war dann glaube ich 2012 oder 11, hast du dich ständig beschwert. Ständig wollen die irgendwas von mir wissen. Ich kann denen einfach nur sagen, das ist doch Blödsinn.
Ja, jedenfalls hat Däniken das auch natürlich aufgegriffen, selbstverständlich hat er das aufgegriffen und hat dann auch ein neues Buch geschrieben, hat er ständig neue Bücher geschrieben und eine DVD rausgebracht und hat dann gesagt, okay, es werden dann natürlich am 21.12. die Außerirdischen zurückkommen, wegen bescheuerte astronomische Argumentation. Ja. Ja, irgendwas, die Präzision, irgendwas kommen die Aliens zurück, die Götter von früher kommen zurück. Und was bedeutet das, dieser Götterschock, wie Aliens das, wie Däniken das genannt hat, was passiert mit dem Götterschock? Das führt so, und ich habe das da, habe ich unter Anführungszeichen gesetzt, das hat er anscheinend wirklich so gesagt damals, sonst hätte ich es nicht als Zitat formatiert in meinem Artikel. Er hat gesagt, das Resultat wird sein, millionenhafter Selbstmord. Ja, weil die Menschen nicht vorbereitet sind, weil sie natürlich von der bösen Wissenschaft da manipuliert werden und nicht wissen, dass die Aliens früher schon da waren und wiederkommen. Das heißt, um diesen millionenhaften Selbstmord zu verhindern, muss man die Menschheit aufklären. Und wie macht man das? Am besten mit seinen Sachen. Und dann hat er darauf übergeleitet, dass man nach der Show sein Zeug kaufen kann.
Nur wer innerlich und äußerlich rein ist.
Ja, und das ist halt dann, da ist es halt dann nicht mehr so lustige, reine Unterhaltung. Und ja, später ist er dann eher in die Richtung rechte Ecke gegangen, hat er dann beim Kopfverlag sein Zeug veröffentlicht und so. Also da.
Naja, gibt es denn überhaupt, ich überlege gerade, gibt es irgendwelche Verlage, die nicht durch Rechtsdrall, Rechtsdrift oder einfach Rechtsradikalität auffallen und solches Zeug veröffentlichen eigentlich? Puh,
gute Frage.
Telepolis hat das eine Zeit lang gemacht, aber Telepolis ist halt auch, also das Letzte, was ich als seriöse Quelle irgendwie hernehmen würde. Der Westend Verlag, das ist ja auch, die neigen ja auch zu Schwurbelei. Aber sonst. Ja,
also ich bin da jetzt nicht so drin in dieser Szene, okay. Also es wird schon noch welche geben, die vermutlich jetzt esoterisch, pseudowissenschaftlich, aber nicht recht sind, muss es geben, rein statistisch.
Stimmt, muss es geben. Ja, aber ich überlege gerade wirklich, was ist jetzt auch nicht groß was an mir vorbeigeflogen. Wobei, wahrscheinlich ist es gar nicht wirklich trennbar, die Esoterik von der Rechts, wie nennt man das, von der Rechtsradikalität. Also das ist, weil letztendlich sind das ja alles Welterklärungsmodelle, die auf Hierarchien.
Ja, immer die Elite verheimlicht uns was und ich bin genau. Der euch sagt, wie es wirklich ist. Ja.
Ja, auf so eine Art. Oder ihr gehört zu einem ganz besonderen ausgewählten Kreis, ja. Aber bildet euch nichts drauf ein. Genau. Aha, okay. letztendlich ist Esoterik ein rechtes Konzept. Von daher ist es schwierig, da irgendwie, ja. Also sobald es um Hierarchien geht und um, auch wenn sie so tun, als würden sie dafür sorgen, dass andere nicht mehr beherrscht werden. Letztendlich wollen sie nur die Herrscher sein, die Neuen.
Ja, aber da kommen jetzt die ganzen Rechten unter Anführungszeichen Skeptiker daher und sagen dir, nein, das ist alles, das Ganze, alles Böse kommt irgendwie links woke. Das ist das, was die Wissenschaft bedroht und die Gesellschaft bedroht.
Oder, ja, klar, das ist ja sowieso, weil sonst müssten sie sich mal eine eigene Nase packen und sich überlegen, oder, wo sie denn eigentlich versagt haben in den letzten 20 Jahren. Ja,
wer hat das letztens gesagt? Dieser komische Plagiatsjäger, habe ich nur gelesen, wieder, der erzählt hat, Linksextremismus ist die große Gefahr und Rechtsextremismus gibt sich, dann hat der Linksextremismus nur erfunden. Stand so da in einem von seinen.
Das ist ja noch dümmer Kids. Als das, was dieser Typ von der Neuen Zürcher immer schreibt. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir denn eigentlich? Erich von Däniken.
Ja, Däniken ist tot.
Genau, Däniken ist tot. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich an den rangekommen bin und vor allen Dingen, ich erinnere mich leider nicht mehr dran, was mich zur Vernunft gebracht hat. Das wüsste ich gerne noch. Was ist passiert, dass ich irgendwann war ja ein Moment da, wo Erich von Däniken einfach indiskutabel war, also bloß noch als Witzfigur getaucht. Und ich wüsste gerne, wann das war und warum, aber komme ich nicht mehr drauf.
Tja, ja, aber gut, jedenfalls, wie gesagt, er hat die Welt auch der Wissenschaftskommunikation beeinflusst und jetzt ist er tot.
Jetzt ist er tot. Aber wo wir bei Jugend sind, ich habe eine schöne Arbeit gefunden. Und zwar hat sich die internationale Wissenschaft, das ist irgendwie nicht so einfach zuzuordnen gewesen, sie haben befragt knapp 2000 Leute aus 84 Ländern und zwar nach dem Stück Musik, dem Lied, das für sie am bedeutendsten ist. Was ist das für dich, weißt du das?
Das ist eine gute Frage. Habe ich nicht, weil ich bin nicht so der Musikmensch, aber es gibt natürlich, es ist immer so eine Frage, was ist dein Lieblingsbuch? Ja, kann man auch nicht sagen, weil ich kann ein Sachbuch nicht mit einem Roman vergleichen und so weiter. Auch bei der Musik ist es so, es gibt natürlich Stücke, die mich beeindruckt haben, die immer noch gewisse Emotionen hervorrufen, wenn ich sie höre, auch aus ganz unterschiedlichsten Stilrichtungen, weil es halt ja mit der Situation zusammenhängt, wo ich das gehört habe. Also es gibt einen, ich bin jetzt da spontan was auswählen müsste. Es gibt eins, Tokotronic, drüben auf dem Hügel, das mache ich immer noch sehr gerne, und die dritte Symphonie von Beethoven. Und vermutlich noch 20 andere, aber wenn ich noch länger drüber nachdenke.
Also ist ja auch klar, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr kommt dabei rum. Das haben Sie ja auch gesehen in der Studie, dass jeder Song, an den die Probanden sich erinnert haben, hatte mit irgendeiner Gefühlsregung zu tun.
Ja, oder hier bei Black Winter Day von Amorphis ist auch ganz, ganz groß in meiner Erinnerung.
Davon habe ich noch nie gehört.
Ja, vermutlich, aber das in meiner Erinnerung ist das ein wichtiges Lied. Also es ist ja oft so.
Ja, Sie haben diese Leute befragt und haben, wie ich finde, zwei interessante Dinge gesehen. Überwiegend gehört haben die ProbandInnen das Lied, an das sie sich erinnert haben, im Alter von 17 Jahren.
Das kann gut sein.
Im Schnitt.
Winter Day von Amorphis habe ich mit 17 gehört.
Ja, geil, ne?
Tokotronic ist auch aus der Zeit. Beethoven kam, glaube ich, ein Jahr später oder sowas. Also ja,
genau, kann schon kann kommen. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer erinnern sich stärker an Songs aus ihrer früheren Jugend, um die 16 Jahre herum im Schnitt. Frauen um die 19 Jahre. Das heißt, das Spiel wäre jetzt, und das ist eigentlich auch ein super Partyspiel oder sonst irgendwie was, versuch dich daran zurückzuerinnern, was war los, als du 16 warst oder 17 oder 19, können wir sich ja dann irgendwie
aussuchen. Gott, das will ich nicht.
Was war los, was hast du gemacht? Welches Lied kommt daher? Also ich finde das ein total schönes Ding, denke ich den ganzen Morgen schon dran rum. So, ja, was? Ach ja, guck, stimmt, das höre ich heute immer noch sehr gerne und das kommt da und da und daher. Das ist echt ganz witzig.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich bereit bin, meine Teenagerzeit zu verklären.
Das nicht, aber sich zu fragen, woher kommt eigentlich mein komischer Musikgeschmack, das wäre schon mal ganz interessant.
Ja, das ist doch recht. Ja, mal gucken, wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, vielleicht denke ich da auch drüber nach, aber... Ja, weißt du, was noch passieren wird im Jahr 2026, Holger? Ja, vieles wird passieren.
Elon Musk wird endlich auf dem Mars landen und eine Kolonie bauen.
Nee, glaube ich nicht.
Ich auch nicht.
Hast du schon Pläne für den Freitag, den 13. November?
Lass mich mal gerade in meinen Kalender schauen. Vermutlich aber nicht. 13. November? Nee.
Ja, gut, dann speicherst du ab, da geht nämlich die Welt unter.
Ah, kannst du mir sagen, also das ist ein Freitag und freitags um 13 Uhr, freitags um 13 Uhr zeichnen wir ja immer die Wochendämmerung auf. Kannst du mir sagen, ob der Weltuntergang vorher oder danach, weil dann kann ich mir im Zweifelsfall die Vorbereitung sparen, weil das sind ja doch immer so 10 Stunden oder sowas.
Uhrzeit kann man, vermutlich könnte ich das sogar die Uhrzeit sagen, wenn ich mir Mühe geben würde und ein bisschen was rechnen würde, aber da habe ich keinen Bock drauf.
Ach,
tatsächlich ist es ist keine echte Weltuntergangsvorhersage in dem Sinn. Es ist auch kein, wir reden jetzt nicht von denigen Schwurbel und so weiter, sondern wir reden tatsächlich von seriöser Wissenschaft. Der Artikel, um den es geht, der ist erschienen in Science. Ja, also das ist eine durchaus, kann man sagen, renommierte Zeitschrift.
Soll ich gerade, während du redest, google ich mal, wie viel Artikel Science zurückgezogen hat in der
Vergangenheit. Nein, der ist, lass mich mal erklären, bevor es geht, dann wirst du verstehen, dass es wirklich sinnvolle und interessante Forschung ist. Also der Artikel ist erschienen dort im November 1960 und hat den Titel Doomsday, Freitag, der 13. November, AD 2026. Mhm. Und geschrieben hatten den Artikel 3 Leute. Und der eine heißt Heinz von Förster. Ich weiß,
Heinz von Förster?
Den schon mal gehört
hast. Ja, natürlich. Physiknobelpreis.
Gilt so als Physiker, oder gilt ja, war Physiker, aber Kybernetiker, also einer, der halt sich so mit sowas als erstes mal beschäftigt hat.
Gibt es ein Heinz-von-Förster-Institut oder sowas?
Gute Frage. Er ist auf jeden Fall in Österreich geboren und dann vorm Krieg schon in die USA ausgewandert und hat dann halt da so rumgeforscht, hat Biologie und alles Mögliche geforscht. Aber er hat auch mit Norbert Wiener zusammengearbeitet, mit John von Neumann, hat so Biological-Computer-Zeug gemacht, Kognitionswissenschaften und sowas. Ja, also geht es nicht, er hat jede Menge Zeug erforscht in seinem Leben und war halt durchaus auch ein relevanter Mensch und hat sich unter anderem auch mit Bevölkerungswachstum beschäftigt. Das war ja in den 60er Jahren durchaus ein relevantes Thema, ist es immer noch. Aber da war die Frage, okay, wie kann man jetzt vorhersagen oder wie kann man das Bevölkerungswachstum mathematisch am besten modellieren?
Okay. Weil
prinzipiell ist es ja einfach, wenn Menschen sterben, Menschen werden geboren und Sterberate, Geburtenrate und je nachdem, wie du es machst. Wenn die Geburtenrate die Sterberate übersteigt, kriegst du ein exponentielles Wachstum. Ja, und aber in der Realität musst du natürlich etwas mehr berücksichtigen. Da geht es halt irgendwie um Ressourcen, um die Differenz, Geburtenrate, Sterberate und so weiter, Sättigung. Also jede Menge Möglichkeiten, das zu modellieren. Mit dem hat sich Förster beschäftigt, gemeinsam mit zwei Studenten von ihm, wenn ich mich richtig erinnere, und haben dann halt so eine Formel aufgeschrieben, wie das gehen könnte. Und die Formel beschreibt natürlich ein Wachstum, und dann haben sie halt ein paar so historische Daten ausgewertet, um ein paar so Parameter bestimmen zu können für ihre Formel. Da haben sie so historische Parameter frag mich nicht, weil ich krieg's immer genau zusammen. Jedenfalls haben sie das gemacht, und dann, wenn du halt diese Formel wirklich 1:1 hernimmst und dann einfach fortschreitest in die Zukunft, dann kommst du drauf, dass am 13. November 2026 unendlich viele Menschen existieren.
Oh. Das ist unter Schwerkraftgesichtspunkten ist das natürlich auch es ist eher ungünstig.
Aus allen anderen auch. Und natürlich haben die das nicht ernsthaft geglaubt, dass das passieren wird. Also der Titel, den sie ihrer Arbeit gegeben haben, war natürlich so ein bisschen scherzhaft gemeint. Die haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein mathematisches Modell. Und mit diesem Modell, das wir gemacht haben, können wir den historischen Verlauf gut beschreiben. Also mit den historischen Daten, die wir haben, was bisher passiert ist in der Bevölkerungswachstumsgeschichte, das können wir mit unserem Modell gut beschreiben. Und sie haben in dieser Arbeit auch geschrieben, ich zitiere jetzt aus der Arbeit, es ist zu hoffen, dass die vorangegangene Darstellung etwas zur hitzigen Debatte darüber beiträgt, ob die Zeit gekommen ist, Maßnahmen zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums zu ergreifen. Also sie wollten halt quasi eine Diskussion anstoßen über die Bevölkerung, Weltbevölkerung, Wachstum und so weiter. Und haben gesagt, da ist ein mathematisches Modell, mit dem können wir beschreiben, was bisher passiert ist. Wenn wir dieses Modell in die Zukunft schreiben, dann sehen wir, die Bevölkerung wächst viel, viel schneller. Wir wissen, das Modell ist jetzt nicht 100% realistisch, aber wir können mal das als Anlass nehmen, um drüber zu diskutieren und ein bisschen mehr drüber zu forschen. Und damit es halt natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, da waren die anscheinend damals auch schon, haben sie halt diesen Artikel mit der Überschrift Doomsday Freitag der 13.26 genommen. Und natürlich ist das jetzt in sämtlichen Jahresvorausschauen aufgetaucht, diese Geschichte.
Das ist ja doch eine Klaviatur, auf der man lernen kann zu spielen. Ja. Also dieses
Medien. Der Club of Rome hat das übrigens aufgegriffen damals, also die Arbeit von Förster.
Okay. Ich überlege die ganze Zeit, ich bilde mir einmal an einem Hans von Förster Institut gewesen zu sein.
Möglich, weil vermutlich gibt es mehrere, die so heißen, das, Förster.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht mehr.
War das nicht so ein, wie heißt das, Veterinärmediziner auch, Förster?
Nee, mit Veterinärmedizin habe ich nichts zu tun. Also das war im Kontext der Helmholtz-Gemeinschaft, an der sich
irgendwann zu Wikipedia kennt jetzt nichts zu ihm. Aber klar, wenn er sich mit Biologie beschäftigt hat, dann kann natürlich auch das mit Förster irgendwo mit da drin sein. Aber das kann ich jetzt spontan nicht sagen.
Gerade in dem Moment dachte ich, oder war es das John von Neumann? Das ist jetzt auch, also das ist furchtbar. Weltuntergang ist doch ein schönes Thema. Ich habe zwei Meldungen aus der bunten Welt des Klimas mitgebracht. In Australien haben sie, Queensland war das, das ist ein Bundesstaat in Australien, im Bundesstaat Queensland, haben sie Daten zum Wachstum der Regenwälder aus 50 Jahren sich angeguckt. Und haben gesehen, und das ist eine relativ kurze, einfache Meldung, die Regenwälder, zumindest dort, sind keine CO2-Speicher mehr. Also die Idee ist ja, dass wenn wir, gibt ja auch so vollkommen aberwitzige Rechnungen, dass wenn wir, ich glaube, den kompletten eurasischen Kontinent aufforsten würden, wir sämtliches CO2, das überschüssig in der Atmosphäre ist, wieder reinholen könnten.
Ja, da haben halt die Eurasier was dagegen.
Ja, aber dafür kann halt jeder Förster sein, Digga. Ja. Hä? Den ganzen Tag, also verbeamtet, mit einem Gewehr in der Hand und einem Hund den ganzen Tag durch den Wald spazieren. Was willst du eigentlich mehr?
Ja, und tatsächlich, da würden wir zumindest in Österreich dann die Vorhersage des großen Donald Trump bestätigen, der mal behauptet hat, dass wir in Österreich alle in Waldstädten leben.
Das ist wirklich so unglaublich, wo war ich? Genau, also die Idee ist ja, ein Baum wächst und bindet dabei CO2. Irgendwann hört das auf. Sagen einem auch Fachleute, ich meine mich daran zu erinnern, dass so ein Baum ungefähr für 100 Jahre gut ist, danach macht er das nicht mehr, speichert er nicht mehr CO2 als durch irgendwas, was er macht, auch wieder entlassen wird.
Und wenn er nicht zufällig in einen Sumpf fällt, dann verrottet er nachher wieder, dann kommt es auch wieder in die Atmosphäre zurück.
Genau. Oder wir bauen halt Holzhäuser draus, dann kommt es nicht in die Atmosphäre zurück, außer jemand raucht im Bett oder sowas. Wo war ich? Da war ich, genau. Was wir aber jetzt halt sehen, ist, dass zumindest dieser Regenwald in Queensland, in Australien, der ist da angekommen, da verrottet mehr, also abgestorbene Bäume, Zeug, was runterfällt, Tiere, weiß der Geier, in diesem Wald verrottet mehr, als an CO2 gebunden werden kann durch Neuwachstum. Und sie sagen auch, dass das ein weltweites Phänomen ist. Also es ist nicht auf Neuseeland beschränkt, auf Australien beschränkt, sondern das passiert mit allen Regenwäldern. Nur scheint das derjenige zu sein, bei dem es als erstes angefangen hat. Und zwar schon seit dem Jahr 2000, also seit 25 Jahren, bindet da der Regenwald schon nicht mehr genug CO2. Das andere Ding, was ich noch zu erzählen hätte, wäre das genaue Gegenteil, nämlich das Meer. Im Meer haben wir schon wieder, und zwar zum 9. Mal in Folge 2025, einen Wärmerekord aufgestellt. Das krasseste, also die oberen 2 Kilometer Ozean, speichern 23 Billiarden Megajoule mehr als 2024. Und weil man sich darüber darunter gar nichts vorstellen kann, es sind Dutzende Hiroshima-Bomben pro Sekunde, die da in Energie reinfließen. Das finde ich so einen wahnsinnigen Vergleich irgendwie. Also 23 Billiarden Megajoule. Okay, aber wie lange kann das noch gut gehen? Weißt du das? Da habt ihr doch bestimmt im Klima schon mal drüber irgendwas gemacht.
Nicht, dass ich wüsste, aber spätestens bis das Wasser verkocht ist. Aber nein, nee, ich glaube, das ist etwas, was noch offen ist in der Wissenschaft. Die Frage, wie lange die Ozeane noch als Wärmespeicher dienen können, wann das aufhört. Ich glaube, das weiß man noch nicht letztgültig, wie lange das noch weitergeht. Okay. Wie lange die Meere noch uns Wärme abnehmen, bevor es aufhört.
Wäre wirklich mal interessant, aber wie würde man das, würde man das in Strahlungsbilanz,
keine Ahnung, wenn rein, erstmal du hast Wärmeaufnahme und dann kommt es natürlich auf die Durchmischung an, weil die Ozeane sind ja auch tief. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Meldung hast, die ich habe. Ich habe nämlich auch die Ozean-Wärmespeicher-Geschichte auf meiner Liste drauf und da haben sie gesagt, also wir haben natürlich ja wieder eins der wärmsten Jahre, die Meere sind auch wärmer als vorher und die Zahl hast du jetzt nicht genannt, dass die Ozeane haben im letzten Jahr, also 2025, 23 Zettajoule Wärmeenergie aufgenommen.
Ja, das sind wahrscheinlich die 23 Billionen Megajoule, oder?
Wahrscheinlich, aber der Vergleich mit den Hiroshima-Bomben war jetzt ganz okay, aber ich fand einen anderen Vergleich besser, der in meinem Artikel drin stand. Das entspricht dem globalen Energiekonsum für 37 Jahre und zwar nicht dem globalen Energiekonsum der letzten 37 Jahre, sondern das Jahr 2023 mal 37. Also, wo wir schon auf einem hohen Niveau sind. Krass. Wirklich, und das ist das, was in unserem Meer aufgenommen wurde im Vorjahr. Das hat, der ganze Ozean hat diese Energie gespeichert. Und ja, irgendwann ist es aus. Wie das weitergeht, wissen wir halt nicht. Tatsächlich bezieht sich das eben auch nicht auf den ganzen Ozean, sondern die oberen 2000 Meter des Ozeans. Irgendwann wird sich das natürlich nach unten auch fortsetzen. Das geht halt langsam. Aber die Frage ist halt, ja, wie ist das mit der Durchmischung? Wie hat das Auswirkungen auf die Strömungen im Ozean und so weiter?
Ja, und vor allen Dingen insgesamt auf die Temperatur. Ich meine, wenn die oberen 2 Kilometer zu warm werden, dann passiert ja auch was mit der Biomasse in diesen oberen 2 Kilometer.
Selbstverständlich.
Also die wandert dann im Zweifelsfall. Also wenn sie Glück hat, wandert sie nach unten. Wenn sie
muss nicht sein, weil die brauchen Licht ja auch.
Scheiße. Ja gut, Blitzevolution.
aber die Meeresoberflächen werden immer wärmer, die Luft wird immer wärmer. Irgendwann, wenn der Temperaturunterschied zu groß ist, ist das wahrscheinlich mit dem Wärmeaustausch auch nicht mehr so gut. Mhm. Du hast dann den ganzen Quatsch mit El Niño, das hängt auch alles davon ab. Also das ist halt alles so komplex, dass wir das noch nicht abschätzen können, wie es ist. Und vor allem, du hast die Wärme ja dann auch gespeichert. Die ist ja nicht einfach weg und wie in der Thermoskanne und kommt nicht mehr raus, sondern du hast dann wahnsinnig viel Wärme im Ozean und die kommt halt im Zweifelsfall auch wieder raus. Ja. Du hast Hitzewellen im Meer, du hast Hitzewellen über dem Meer. Du hast dann diese extremen Wetterphänomene, die wir in den letzten Jahren hatten. Also das Hochwasser vor 2 Jahren in Österreich durch diese extremen Niederschläge. Mhm. Das war eine Konsequenz durch die stark erhöhte Meeresoberflächentemperatur.
Ja, weil was wir am Mittelmeer gesehen haben oder sehen in den letzten Jahren. Also ist ja jedes Jahr gibt es ja dann wieder so eine Nachricht, hier ist wieder Waldbrand, hier ist wieder Überschwemmung. Das kommt ja auch daher, dass die Meere zu warm werden.
Ja, also das, wie gesagt, ist wir wissen das jetzt halt, wie viel Wärme da drin ist. Wir wissen, wie viel Wärme reingeht. Wir sehen, dass immer mehr Wärme drin ist und wir wissen, irgendwann ist aus. Aber ja, wann es genau aus ist, das können wir noch nicht sagen. Also das ist halt etwas, ja, eins der vielen Dinge, die uns in der Zukunft Probleme schaffen werden, die größer sind als die Probleme, die wir jetzt haben. Und Probleme, die wir halt theoretisch angehen sollten, aber die Politik hat sich ja fast gesamt global entschieden, das zu ignorieren vorerst.
Wahnsinn, oder?
Tja, ich habe vor kurzem erst, es kommt in der nächsten Folge von Das Klima und dem Podcast, eine sehr, sehr interessante Arbeit gelesen, die wir da im Detail vorgestellt haben. Darum sage ich jetzt nur ganz kurz. Da haben sie sich eine historische Analyse angeschaut, beziehungsweise eine historische Analyse gemacht, und zwar die kleine Eiszeit. Und zwar, die dauert länger, aber sie haben sich in dem Bereich so ja, von frühes 17. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert angeschaut. Kleine Eiszeit, da war es ein bisschen kühler, aber es war eben nicht nur ein bisschen kühler, das Wetter war generell chaotischer zu der Zeit. Und sie haben geschaut, wie quasi die kleine Eiszeit mit Konflikten zusammenhängt. Mhm. Also wie die Wetterphänomene, die durch die kleine Eiszeit ausgelöst werden, Einfluss auf Rebellionen und Revolutionen in Europa genommen haben. Wie gesagt, hört euch die Folge vom Podcast an, 162 wird es sein. Ich weiß nicht, ob sie schon erschienen ist, wenn diese Folge erscheint, aber kann nicht mehr lange dauern. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, sie ist recht kurz und ihr müsst sie auch nicht komplett lesen. Aber sie haben halt so einfach Daten korreliert, also historische Daten, Klimadaten und so weiter, Wirtschaftsdaten, historische und das alles statistisch analysiert.
Es wird der Welt nicht gut gegangen sein in diesen Jahren.
Ja, ich meine, die Französische Revolution war so ein Beispiel, das sie gebracht haben. Und was sie am Ende rausgefunden haben, war, dass ja klar, erstens, du kannst nicht sagen, das Klima ist die Ursache für
etwas.
So einfach ist es nicht. Aber, und das fand ich halt dann aus gegenwärtiger Sicht, das bisschen, einerseits, je nachdem, wie man drauf ist, positive oder negative, was man daraus schließen kann. Also das Klima entscheidet nicht, ob ein Konflikt entsteht, sondern es entscheidet, wie stark und häufig so ein Konflikt eskaliert.
Ja.
Und du kannst diese Eskalation verhindern durch politische Maßnahmen, weil der vermittelt, das haben sie in ihren Daten rausgefunden, das, was zwischen Klima und Konflikt vermittelt, das ist Mangelernährung.
Ja.
Und nicht jetzt unbedingt irgendwie schlechte Ernte oder sowas, weil schlechte Ernte führt zu Mangelernährung, aber schlechte Ernte führt nur dann zu Mangelernährung, wenn gleichzeitig auch die institutionellen Einrichtungen versagen, wenn du schlechte Krisenpolitik hast. Das heißt, und das ist wahr aus deren Arbeit, der Druck auf die Bevölkerung, der zum Konflikt führen kann, kommt vom Klima, aber das Ausmaß der Katastrophe, das wird von der Politik bestimmt. Das heißt, die Politik hat es in der Hand, das zu machen. Sie haben dann auch England als Positivbeispiel gebracht, weil die haben entsprechend, die haben schon früh die Monarchie eingeschränkt und sind da ein bisschen flexibler geworden. In England haben die ganzen Innovationen stattgefunden, Industrie, Landwirtschaft, die haben noch die Kolonien gehabt, so quasi als demografisches Sicherheitsventil, was jetzt nicht unbedingt etwas ist, was wir uns heute als Beispiel nehmen sollten, aber damals hat es so funktioniert. Aber
so wie es 2026, Anfang 2026 ja. weltweit aussieht, habe ich den Verdacht, als würden wir uns sehr schnell wieder da befinden, wo wir
genau. Kolonien... Aber jedenfalls, sie haben halt gezeigt in der Arbeit, dass Klima eine Herausforderung für die Stabilität der Gesellschaft sein kann, durch all das, was eben diese extremen Wetterereignisse machen kann. Aber man kann gegensteuern, und das war halt die deprimierende Liste, man kann gegensteuern mit resilienter Landwirtschaft,
also das, einem, was wir nicht
guten,
machen.
Guten Gesundheitssystem.
Das, was kaum jemand hat.
Mit sozialer Absicherung.
Ah, auch die wenigsten Menschen.
Und mit vorausschauender Politik.
Hat keiner.
Ja, also all das, was man bräuchte, was man machen könnte, um das zu einzustellen. Ja, also es war eine sehr interessante Arbeit. Wie gesagt, das Klima, Folge 162, hört gerne rein, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber da fand ich interessant zu sehen, dass wir eigentlich, wie gesagt, es ist positiv, weil man sagen kann, wir haben Handlungsmacht, theoretisch.
Theoretisch.
Wir müssen das nicht auf uns zukommen lassen müssen, diese Konflikte, die vom Klima ausgelöst werden, aber niemand nutzt halt diese bisschen, Handlungsmacht.
Wir sind halt ein bisschen doof, ja. So gesehen sind wir es dann vielleicht auch selbst schuld, wie du das erzähltest. Fiel mir ein, es gab eine Dokumentation über den Second Summer of Love. Der Second Summer of Love war, ich glaube, 1987, 86, genau. 88, der Beginn der Rave-Bewegung.
Ach,
in Großbritannien so hat das angefangen. Und da gab es, und das fand ich eigentlich ganz interessant, also das gestartet ist das nach einer ungewöhnlich langen Hitzewelle. Und da gibt's ein Interview, ich weiß gar nicht, ob es mit einem Politiker, Bürgermeister, irgendwas, erinnere ich mich dran, dass der wirklich im Interview sagte, und eins wussten wir vorher, wenn es so lange so trocken und heiß ist, dann gibt's Ärger. This is gonna be trouble. Und ja, siehst ja, wozu es geführt hat, diesen ganzen Techno-Scheiß, den wir jetzt weltweit haben. Aber vielleicht ist auch das im Kleinen dann keine Klimawirkung, sondern eine Wetterwirkung, die das auch noch bestätigt.
Ja, Techno als Folge der Klimakrise. Okay, habe ich auch noch nicht so gesehen, aber das ist nicht
schlecht, ne? Obwohl, als Folge guten Wetters, nennen wir es mal so. Ja. Also vielleicht ein bisschen kleiner stapeln. Ich habe letztes Jahr ja das Haus meiner Eltern aufgelöst und habe da sehr, sehr viele Fotos gefunden. Unter anderem eben auch Kinderfotos von mir, was dazu geführt hat, dass ich mich an viel mehr Episoden aus meiner Kindheit und Jugend und so erinnere. Zumindest bilde ich mir das ein, dass ich das tue. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, ist auch irgendwie, wie nennt man das, ein Oxymoron oder so ähnlich, ne? Weil alles, was ich mache, bilde ich mir ein. Jedenfalls sitze ich da und denke, ach guck, da, ja, daran erinnere ich mich. Und ich weiß halt gar nicht, ob ich mich daran erinnere oder ob ich nur das Foto sehe und ja, keine Ahnung, was da in meinem Gehirn passiert. Aber es gibt eine ganz interessante Arbeit, die ich gefunden habe. Da haben sie Menschen sich an ihre Kindheit und frühe Jugend und so erinnern lassen. Indem sie ihnen, die haben einen Spiegel hingestellt und dann mit irgendwelchem digitaler Magie, wenn du in den Spiegel geguckt hast, hast du halt beliebig jünger aussehen können in diesem Ding.
Oh, cool, den will ich auch haben.
Ich auch, finde ich auch total gut. Also im Grunde, also, und das fand ich ganz, ganz interessant, weil meine Erinnerungen an meine Kindheit aus diesen Fotos, die sind verknüpft mit Räumen, mit allem, was da sonst so noch drumherum ist. Das heißt, mein Trigger ist ein ganz anderer. Und wenn ich nämlich in meiner Erinnerung suche, finde ich nicht so viele Kindheitserinnerungen. Von daher fände ich es mal total spannend zu sehen, ob was passieren würde, wenn ich so einen Spiegel hätte. Wenn ich also mich selbst jetzt mit dem Hemd, das ich anhabe, als 12-Jährigen sehen würde oder als 10-Jährigen sehen würde, ob ich mich dann auch besser erinnern würde. Denn alle Probanden haben alle Ereignisse aus ihrer Kindheit, an die sie sich erinnert haben, besser beschrieben als die Kontrollgruppe, die einfach nur in den Spiegel geguckt hat. Das heißt, Körperwahrnehmung und Gedächtnis sind eng miteinander verknüpft anscheinend.
Ich überlege gerade, ich habe auch natürlich Fotos meiner Kindheit, aber ich habe jetzt nicht die Situation gehabt, dass ich Fotos aus meiner Kindheit gesehen habe, die ich schon lange, lange nicht mehr gesehen habe.
Das war bei mir halt. Das, ja.
Aber das mit der Erinnerung, es ist wirklich, haben wir das beim letzten Mal besprochen oder habe ich es mit meiner Frau besprochen? Weiß ich gerade nicht mehr, aber es ist die Erinnerung, keine Ahnung. Aber
Erinnerungen sind ja eh so eine Sache.
Ich war letztes Jahr beim 30-jährigen Matura-Treffen, also Abi-Treffen. Ja. Wir haben vor 30 Jahren Abi gehabt und wir treffen uns, mittlerweile haben wir es eingerichtet, dass wir uns die noch da sind und Zeit haben, einmal im Jahr treffen. Und letztes Jahr war halt 30 und da haben wir ein bisschen so Zeug mitgebracht von früher und haben halt auch angefangen, über unsere Matura-Reise zu sprechen, die wir damals in Süditalien verbracht haben. Und uns ist eingefallen, wir haben uns an ganz viel Zeug erinnert, aber niemand konnte sich daran erinnern, wo, was und ob überhaupt wir da gegessen haben. Weiß keiner. Wir waren auf irgendeinem Campingplatz, haben da in so Apartments, in so Hütchen gewohnt und wir müssen was gegessen haben. Wir waren da, glaube ich, irgendwie 2 Wochen oder sowas. Aber kein Mensch, keiner hat eine Erinnerung dran. War da ein Restaurant? Waren wir in dem Restaurant? Gab es einen Supermarkt? Was haben wir gemacht? Also wir können uns an alles Mögliche erinnern, aber niemand hat eine Erinnerung dran gehabt, wie das abgelaufen ist. Und gab auch keine Fotos davon. Also ja, das ist aber auch so ganz, ich hab seitdem immer wieder den Kopf zerbrochen. Diese Erinnerung existiert in meinem Kopf nicht mehr.
Das ist faszinierend.
Nicht mal der Ansatz einer Erinnerung ist da. Vielleicht würde, wenn doch nochmal, es waren ja nicht alle bei dem Treffen dabei, vielleicht kommt nochmal jemand mit einem Foto, wo wir drauf essen oder sowas im Restaurant sitzen und dann plötzlich erinnere mich dran, aber keine Ahnung.
Oder der irgendeine Einzelerinnerung hat, die alles andere wieder auslöst, so kaskadenartig. Ja. Ne? Ja, und dann, genau. Dann kam ja der nackte Kellner rein. Oh, ja, oh Gott, zack, jetzt weiß ich es wieder. Ne?
Ja, aber es war auch so ganz spannend, dass wirklich so eine Erinnerung nicht nur vage sein kann, sondern komplett weg. Nix da.
Das ist mein Problem sowieso. Also das ist, ich habe das Gefühl, dass die, Es ist ein bisschen übertrieben, aber es spricht sich schön plastisch. Ich habe das Gefühl, dass die ersten 20 Jahre meines Lebens nicht wirklich stattgefunden haben. Ich habe so unfassbar wenig Erinnerungen an meine Kindheit vor allen Dingen, an meine Jugend. Ich weiß, ich hatte eine schöne Kindheit und Jugend. Ich komme aus einem wirklich harmonischen Elternhaus. Meine Therapeutin auch gesagt, sie hat noch nie einen Patienten da sitzen gehabt, der ein so harmonisches Elternhaus beschrieben hätte wie ich. Das ist aber trotzdem, also es ist so gut wie nichts da bei mir. Das ist
Kindheit und Jugend ist schon noch viel da. Aber es ist, glaube ich, ich habe so das Gefühl, es ist viel da, weil ich halt aus jeder relevanten Zeit habe ich so Erinnerungen. Ich habe Erinnerungen an den Kindergarten, Erinnerungen an die Grundschule, Erinnerungen an den Rest und Erinnerungen an Urlaube aus dem Kindergarten. Ich habe so jede Menge stückweise Erinnerungen. Aber wenn du dann so reinzoomst, so eben wie bei der Ami-Reise, die ja auch, wie gesagt, 30 Jahre her, ist auch schon eine Zeit lang her, dann stellst du fest, okay, da ist zwar was, aber die Auflösung quasi ist extrem gering zwischen vielen Erinnerungen. Aber es ist nicht so, dass ich wirklich so sage, die Kindheit ist ganz weg, das nicht.
So ungefähr funktioniert es bei mir auch, aber jetzt, das war auch jetzt, ich habe, als ich diese Fotos gesehen habe, wo ich dann irgendwie so zwischen, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Jahren alt war oder sowas, ich habe die gesehen, habe gedacht, ja okay, an das Auto erinnere ich mich, aber das war halt auch später noch in der Familie, an diese Kühltasche erinnere ich mich, weil die war immer im Kofferraum, wenn wir in Urlaub gefahren sind, solche Sachen, aber dass ich selber da war, erkenne ich nur an dem Bild, also dass ich da gewesen sein muss. Ansonsten hätte das auch jemand anders sein können. Das finde ich irritierend. Aber vielleicht ist es normal
Apropos Erinnerung, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, hatten wir Wissenschaft zu dem Thema oder sind wir einfach zwei alte Männer, die da irgendwie was faszinieren über die Vergangenheit?
Das ist eigentlich ganz schön. Das die Zumutungen der Moderne anhand wissenschaftlicher Erkenntnis referieren zu ventilieren. Ja, was hast du denn noch irgendwas Interessantes aus der Welt der Wissenschaft mit?
Ja, nachdem ich hatte jetzt noch, wie gesagt, den Ozean, den haben wir schon durch. Aha. Ich hätte noch zweimal Astronomie und ein bisschen Biologie. Willst du Boulevard-Astronomie oder seriöse Astronomie?
Erst seriöse.
Okay. Das war eine der ersten Meldungen des neuen Jahres. Wir haben das erste Mal einen vagabundierenden Planeten, ist glaube ich leider der korrekte deutsche Ausdruck für free-floating planets, einen vagabundierenden Planeten, also einen Planet ohne Stern, gefunden. Nicht das erste Mal einen Planeten gefunden, da haben wir schon viele gefunden davon, aber das erste Mal konnten wir seine Masse genau bestimmen. Das war bisher nicht möglich. Und wir haben festgestellt, er ist ungefähr ziemlich so groß und schwer wie Saturn, weswegen die entsprechenden Schlagzeilen auch gerne Saturns dunkler Zwilling irgendwo unterbringen. Haben wir über diese vagabundierenden Planeten schon mal gesprochen? Vermutlich.
Saturns dunkler Zwilling, nee, das kommt mir jetzt irgendwie nicht so bekannt vor.
Ja, die erste Frage, die man sich stellen kann, ist natürlich, wie findet man die? Weil das sind Planeten, die umkreisen keinen Stern, sondern fliegen einfach ohne Stern so durch die Milchstraße.
Naja, ein bisschen Masse haben sie.
Ja.
Ein bisschen verzerren können sie.
Was verzerren?
Naja, ich überlege gerade. Also zur Gravitationslinse reicht es wahrscheinlich nicht
bei so einem Planeten. Nein,
außer es ist ein echt großer Planet.
Nein, es reicht nicht zur Gravitationslinse, aber es reicht zur Mikrogravitationslinse. Ach, guck. Das nennt man den Mikrogravitationslinseneffekt. Der funktioniert schon mal. Wir haben generell das Problem, Planeten anderer Sterne oder Planeten außerhalb des Sonnensystems sind so weit weg, wir können die nicht direkt sehen. Da kommen wir gerade erst hin mit der Technik, aber selbst wenn wir direkt sehen könnten, können wir nur sehen, wenn der Planet von einem Stern angeleuchtet wird, weil wir halt, ja, die leuchten halt nicht selber, die Dinger. Und wenn der jetzt ohne Stern durch die Gegend fliegt, dann leuchtet er halt gar nicht. Ja. Wir könnten mit Infrarot schauen, weil natürlich irgendeine Wärme haben sie schon. Das heißt, mit Infrarot könnte man sowas sehen, aber ja, ist halt noch viel schwieriger.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt ein Infrarotbild vom Himmel machst, da siehst du ja alles.
Naja,
und da dann ein einzelnes
Teleskop.
Gut, aber
du musst halt genau gucken. Aber ich sag nur, das ist nicht, bevor jemand besserwisserisch kommt und sagt, ja, na, die im Infrarot leuchten Planeten schon, ja, tun sie. Aber hilft uns nicht weiter in dem Fall. Was man machen kann und wie man eben diese Planeten bis jetzt auch gefunden hat, ist dieses Microlensing. Das heißt, wir wissen, Masse krümmt den Raum, Licht folgt der Raumkrümmung und in dem Fall funktioniert so: Du schaust dir halt Sterne an, ja. Und schaust, wie die leuchten. Und wenn jetzt zufällig, von uns aus gesehen, so ein Planet gerade vor einem Stern vorbeizieht, dann kann der das Licht des Sterns verzerren. Aber verzerren ist das falsche Wort. Und was er macht, ist halt im Wesentlichen, vereinfacht gesagt, er macht das Licht des Sterns ein bisschen heller. Ja, und für einen kurzen Zeitraum und auf eine charakteristische Art und Weise ein bisschen heller.
Aber das Problem ist doch, ich gucke dahin, da ist der Stern ist 10 Einheiten entfernt, der Planet ist 9 oder 8 oder egal, 5 Einheiten entfernt. Ja. Jetzt verzerrt der Stern 5 Einheiten entfernt das Licht des, jetzt entfernt der Planet, verzerrt der Planet das Licht des Sterns. Der wandert aber nur ein einziges Mal an diesem Stern vorbei. Das genau. Heißt, woher weiß ich, dass das jetzt ein Planet war und nicht irgendein Scheiß.
Das ist genau das große. Das ist genau das Problem, das man hat beim Mikrogravitationslinseneffekt zum Nachweis von Planeten. Das sind einmalige Ereignisse. Genau. Und mit einem einmaligen Ereignis kommt man nicht weit. Aber du kannst ja, und das macht man in dem Fall auch, du kannst dasselbe Ereignis mit unterschiedlichen Instrumenten beobachten. Es gibt mehrere solche Surveys, solche Programme, die halt die Sterne absuchen, genau nach solchen Gravitationslinsenereignissen, die vom Planeten verursacht werden. Da gibt es unterschiedliche Programme und wenn, die reden natürlich auch miteinander, und wenn jetzt das eine Team in Australien, das andere Team in Europa und das Team in den USA, wenn die sagen, wir haben was gesehen und die anderen sagen, ja, wir haben auch was gesehen und die Dritten sagen, wir haben auch was gesehen und das passt alles zusammen, dann tatsächlich sagt die Wissenschaft, dann reicht uns das als Nachweis. Und deswegen, das kann man
nicht. Okay, das heißt, es sind von drei unterschiedlichen Standorten beobachtet worden, aber eben nicht vor drei unterschiedlichen Sternen vorbeiwandern.
Nein, du hast einfach unabhängige Bestätigungen. In dem Fall zum Beispiel, dieses Ereignis heißt, oder der Stern, der dieses Licht da quasi so gezeigt hat, dass wir davon ausgehen, da ist ein Planet davor vorbeigeflogen, heißt KMT 2004 BLG 0792 / OGLE / 2024/BLG / 0516. Und OGLE, OGL, das ist, ich kriege das Akronym gerade nicht zusammen, das ist genauso ein Survey, das steht für Optical Gravitational Lensing Experiment und KMT ist dasselbe, nur halt von anderen Leuten gemacht. Das ist auch ein Gravitationslinsen-Survey-Experiment. Das heißt, die machen unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Instrumenten auf unterschiedliche Art und Weise dasselbe wissenschaftliche Ding. Und wenn die beide gleichzeitig sagen, okay, wir haben das, dann sagt die Wissenschaft, okay, wir haben es.
Ja, okay, verstehe.
Und in dem Fall kam Gaia, ich weiß nicht, ob da jetzt drei dabei waren oder ob das KMT von Gaia ist. Wurscht, in dem Fall, jedenfalls haben wir auch ein Weltraumteleskop mit dabei. Ja, oder hatten dabei, weil Gaia, das Weltraumteleskop, um das es geht, ist schon im Ruhestand, aber Daten werden halt immer noch ausgewertet. Und Gaia ist ein Weltraumteleskop, das heißt, es ist im Weltraum. Das heißt, es ist weiter weg als die Erde von der Erde, also es ist weiter weg als die irdischen Teleskope. Das heißt, was auch immer wir sehen, sieht Gaia ein bisschen später als wir. 2 Stunden später in dem Fall.
Wieso? Das heißt, es ist praktisch hinter der Erde.
Ja, weiß ich nicht, wo es gerade war, aber in dem Fall hat es halt länger gebraucht, bis das Zeug da war. Und deswegen
Zwei Stunden?
Ja, kam mir auch ein bisschen komisch vor. Ich habe mir das Paper nicht durchgeschaut.
Was hat ein Gaia für ein Orbit? Also 2 Stunden, das ist ja.
Ja, kam mir auch komisch vor. Vielleicht war das auch ich habe es tatsächlich nicht nachrecherchiert, das Thema. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es kam später an. Weil 2 Stunden, kommt mir auch sehr, sehr komisch vor, weil 2 Stunden, da müsste schon weit, weit weg sein. Ist aber nicht Gaia, ist, wo ist Gaia genau? Gaia ist in einem Lagrange-Punkt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber vielleicht, ist in einem Lagrange-Punkt L2. Und L2 ist ein 1,5 Millionen Kilometer weit weg, da braucht das Licht keine 2 Stunden hin. 2 Stunden, ja. Aber wie gesagt, müsste ich nochmal, vielleicht hat die Wissenschaft oder die Hörerschaft ausreichend viel Wissenschaft. Das Paper war leider closed access, darum konnte ich da jetzt nicht genau reinschauen. Ich habe jetzt nur den Artikel gelesen, was da drin stand. Vielleicht, ich bin auch kein Experte für Mikrogravitationslinsen, wer weiß, wie das da funktioniert. Vielleicht ist auch das Raumschiff im Weg gestanden, das Erich von Däniken abgeholt hat, man weiß es nicht, aber jedenfalls war das jetzt möglich, dass wir eben, weil wir diese Gaia-Messung aus dem Weltraum noch dazu hatten, dass wir eben tatsächlich auch mit mehr Statistik die Masse bestimmen konnten. Und das konnten wir eben bisher nicht oder nicht genau genug. Und wissen halt jetzt, der das Ding hat eine Viertel Jupitermasse oder ungefähr Saturnmasse. Mhm. Und das ist relevant, weil bisher haben wir immer das Problem gehabt, dass wir immer haben, wenn wir Exoplaneten suchen und Massen nicht genau bestimmen können. Wir können ja nicht sagen, haben wir da einen Planeten oder haben wir sowas mit einem braunen Zwerg? Also dieses Mittelding zwischen Stern und Planet. Weil da gibt es einen Übergangsbereich, wo es quasi beides sein kann. Und der ist halt gerade bei diesen großen Planeten, die ersten sind, die du findest, bis deine Methoden genauer werden. Das heißt, wir haben zwar immer wieder solche Free-Floating Planets gefunden, aber war halt nicht klar, ob die wir nachgewiesen haben, Planeten sind oder sind es doch braune Zwerge. In dem Fall wissen wir jetzt, das ist ein Planet,
ohne Zweifel. Sind die eigentlich wirklich Free-Floating oder ist deren Orbit einfach nur derart groß, dass wir deren... Ja, nee, eigentlich kann es ja auch nicht sein, weil irgendwann...
Doch, kann schon sein, Also in dem Fall kann es sein, dass der vielleicht wirklich so einen extrem langgestreckten Orbit hat, aber wir wissen, dass es auch echte Free-Floating Planets gibt und die haben wir auch schon gefunden und ja, es gibt Planeten zwischen den Sternen,
okay,
nicht wenig, durchaus so viel, wie es Sterne an sich gibt. Also da fliegen wirklich Milliarden in der Milchstraße rum
von den Dingern. Kann man die Herkunft nachvollziehen? Also wenn man guckt, welche Richtung?
Nee. Nee, das nicht, aber man kommen halt aus einem, irgendeinem Sternensystem kommen sie raus.
Ja, das ist notwendigerweise.
Weil die halt bei irgendwelchen chaotischen Prozessen in der Frühzeit eines Planetensystems rausgeworfen sind. Mhm. Die waren irgendwo drin, aber ja, wenn du nicht zufällig gerade nachweisen kannst, da ist ein Planetensystem, das ist gerade in der Frühphase seiner Entstehung und du hast den ausgeworfenen Planeten mit einer Geschwindigkeit, also der gerade in die richtige Richtung zeigt und die Alter passen zusammen, aber da müssen wir sowohl dieses potenzielle Planetensystem als auch den potenziellen vagabundierenden Planeten so genau untersuchen können, um das nachweisen zu können, das ist unrealistisch.
Und es gibt auf dem Weg dahin gibt es wahrscheinlich 100 interessantere Sachen, die man sich angucken kann.
Ja, wäre schon noch interessant, aber wie gesagt, das Ding ist halt, wenn die halt dann eine gewisse relevante Zeit rumfliegen, das ist halt wie Billard, die kommen da an dem Stern vorbei, werden da ein bisschen abgelenkt, werden da ein bisschen abgelenkt und irgendwann kannst du gar nichts mehr sagen, wo der ursprünglich mal hergekommen ist. Das ist wie eine Flipperkugel, wenn die da 20 Mal da irgendwo rumgeflippert ist, kannst du auch nicht mehr, gut, beim Flipper, blödes Beispiel, die kommen immer da unten bei dem Ding raus, wo du abziehst.
Aber sicher sein kann man sich nicht, zum Beispiel, wenn man erst später an den Flipper herangetreten ist.
Stimmt, ja, da hast du recht. Genau, ja.
Wo man weiß, wo es herkommt, ist die gute alte Parodontitis. Das ist eine Zahnfleischentzündung, bei der zieht sich das Zahnfleisch auch noch so ein bisschen von den Zähnen zurück. Es blutet teilweise sehr stark, ist teilweise schmerzhaft und lässt sich ganz gut vermeiden, wenn man sich die Zähne ordentlich putzt, auch Zahnseide benutzt, also die Zahnzwischenräume ordentlich sauber macht. Woher weiß der das alles? Weil er vor ein paar Jahren genau dieses Problem mal hatte. Also es ist eine unglaublich unangenehme Sache, Parodontitis. Die Behandlung ist in meinem Fall sehr gut gelaufen, war auch nicht so aufwendig, ist ein bisschen unangenehm, weil du praktisch eine Zahnreinigung an dem Teil des Zahns gemacht kriegst, der im Zahnfleisch steckt. Das heißt, ne, so ein bisschen drin rumgefuhrwerkt und sowas. Jetzt aber gibt's was Neues, was vielleicht verhindern kann, dass wir uns morgens und abends die Zähne putzen müssen. Sie haben nämlich, die Wissenschaft hat einen Wirkstoff entwickelt, der bestimmte Parodontitis-Erreger, deren Wachstum, wie nennt man das, hemmt. Genau, das Wachstum hemmt. Also bei bestimmten Parodontitis-Erregern hemmt der das Wachstum, was eine ganz interessante Sache ist, weil du hast ja Bakterien im Mund und Bakterienkulturen sind ja sehr selten, wie nennt man die, homogen, sondern es sind ja eine heterogene Population. Also hier sind ein paar von grünen Bakterien, dann gibt es da ein paar blaue Bakterien und sowas und die kämpfen auch miteinander um den Lebensraum, in dem sie existieren. In der Regel kriegst du Probleme mit Bakterien, also Entzündungen wie Parodontitis, wenn das bakterielle Gleichgewicht, wie nennt man das denn, wenn das Gleichgewicht nicht mehr im Gleichgewicht ist?
Wir sind im Ungleichgewicht.
Entschuldigung, ist heute nicht mein Tag. Also wenn deine Bakterienpopulation im Mund im Ungleichgewicht sind, das ist einer der Gründe, warum es zum Beispiel zu Parodontitis kommen kann. Wenn du jetzt aber den Parodontitis-Erreger in seinem Wachstum hemmst, haben alle anderen Bakterien mehr Chancen, sich auszubreiten und dadurch bleibt das Gleichgewicht im Mund wieder einigermaßen stabil. So, die Zahnbeläge. Das ist das, was man auch Biofilm nennt. Also auch das, was in der Spüle ist, wenn du nicht sauber machst. Die Zahnbeläge nehmen um 25% ab. Die Aktivität schädlicher Bakterien nimmt ebenfalls ab. Da habe ich jetzt keine Zahl dabei. Und es gibt sogar eine, Achtung, spezielle Mikrobiomzahnpaste, die tatsächlich dafür benutzt werden kann, wenn man Probleme mit Parodontitis hat oder hatte oder dazu neigt, ständig das Zähneputzen zu vergessen, was ja tatsächlich vorkommen soll.
Aber spannend, also weil du gerade Zähne und Mikroorganismen und so weiter erwähnst, so haben wir die ja entdeckt. Also van Leeuwenhoek damals hat die Mikroorganismen entdeckt, weil er seine Zähne, also den Belag seiner Zähne untersucht hat, weil der war so stolz auf seine Zahnhygiene, was ja damals so im frühen 17. Jahrhundert noch nicht so war. Aha. Und hat halt genau schon, was er mit seinen Zähnen alles gemacht hat und wie sauber die sind. Und dann hat er, der hat alles unter sein, der hat das erste Mikroskop im Wesentlichen jetzt gebaut und wie alles drunter getan, was ihm so unter die Hände gekommen ist. Und dann hat er halt festgestellt, von seinen sauber geputzten Zähnen, da war auch noch, da hat er sie angeschaut und dann hat er festgestellt, hui, da ist ja was.
Eitelkeit als Antrieb der Wissenschaft. Nicht schlecht.
Ja, dann habe ich noch das boulevardeske Thema. Oh. Ist eigentlich jetzt auch schon boulevardesk wieder vorbei. Das wäre etwas gewesen für, entweder vor Weihnachten oder für auch schon vergangenen Dreikönigstag.
Der ist das nicht zeitlos genug, dass wir es nächstes Jahr begehen können, was auch immer du an...
Nein, ich erzähle es jetzt, weil sonst kommt es ja nächstes Jahr.
Ist ja nicht meine, das sollen sich gefälligst alle merken und dann nächstes Jahr selbstständig feiern, weil wer sind wir denn?
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Drei Könige in Deutschland auch so ein großes Ding ist wie in Österreich.
Das glaube ich, weiß ich. Ich
6. Kann Januar ist bei uns ein Feiertag österreichweit.
Ja, in Deutschland auch. Ist auch ein Feiertag. Nagel mich nicht drauf fest.
Deutschlandweit?
Bitte?
Deutschlandweit.
Ich weiß ich nicht. Es sind so Fragen, die ich grundsätzlich nicht beantworten kann, weil ich mein gesamtes Berufsleben in Kontexten verbracht habe, wo Feiertage und Wochenenden nicht wirklich zählen. Also für mich war jeder Tag ein Arbeitstag, ein potenzieller. Darum habe ich mir nie so richtig Gedanken darum gemacht, wann ist Feiertag und wann nicht.
Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.
Ah ja.
Sonst nirgends. Also bei dir nicht.
Hätte ich gedacht, was, ja, so ist das
wohl. Ja, was, da an dem Tag auf jeden Fall war diese Meldung dann in den entsprechenden Medien und ich habe es davor auch schon mitbekommen. Es geht natürlich um das, was die drei Könige angeleitet hat, nämlich den Stern, der Stern von Bethlehem, der jedes Jahr zu Weihnachten auftaucht in den entsprechenden populärwissenschaftlichen oder populär pseudowissenschaftlichen Veranstaltungen, wo dann immer wieder die wissenschaftlichen Theorien erklärt werden, was denn der Stern von Bethlehem sein kann. Mhm. Haben wir sicherlich auch schon mal gehabt. Und
100 Mal bestimmt, ja.
Ja, und wie gesagt, das Wahrscheinlichste ist immer noch, den gibt's nicht, weil der einzige Hinweis auf das Ding ist in der Bibel und die Bibel ist keine wissenschaftliche Arbeit. In der Bibel steht drin, was die Leute 100 Jahre nach Jesus geschrieben haben, dass sie wollten, dass die Menschen sehen, damit das Christentum eine coole Religion ist. Ja, und darum haben sie natürlich nicht hingeschrieben, ja, der ist halt geboren worden und dann war er später cool. Sondern
dann hat er eine gute Idee gehabt und dann ist er gestorben.
Sondern der ist geboren worden und das ganze Universum hat darauf hingewiesen, wie, dass er der kommende König und Messias ist. Natürlich. Ja, also ist da natürlich auch am Himmel ein Stern erschienen und die Könige sind angetanzt und so weiter. Ja, also das ist das Wahrscheinlichste, dass das einfach ein PR-Text ist, um die junge Religion zu etablieren, weil alle anderen Religionen zu der Zeit, die haben auch entsprechende Statussymbole gehabt, inklusive Sterne am Himmel, wenn ihr Gründer geboren wurde. Ja, also das haben die schon gehabt, das war quasi Standard, dass Religionsgründer brauchen einen Stern.
Die Sterne waren ja auch Götter auf die eine oder andere Weise.
Ja, oder gesagt, Menschen sind Sterne geworden. Also ja, Julius Caesar ist ja zum Kometen geworden zum Beispiel, ja, und ist dann auch als Komet verehrt worden. Ja, gab's auch.
Kennen wir den Kometen noch? Verfolgen wir den noch?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, den Kometen gibt es natürlich, den hat man gesehen. Ich müsste jetzt nachschauen. Also es ist irgendwo um den Tod von Caesar herum ein Komet am Himmel erschienen. Da habe ich gesagt, ach guck, da ist er jetzt. Und dann hab halt da so kurzfristig eine Religion gemacht. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht außergewöhnlich und wenn man so will, war halt so der Angeberstern für die neue Religion. Also der Mercedes-Stern des Christentums, wenn man so will. Das ist immer noch die historisch wahrscheinlichste Hypothese. Aber natürlich ist es halt, ja, man kann der Versuchung nicht widerstehen, das irgendwie wissenschaftlich zu erklären. Ich habe dieser Versuchung meistens widerstanden, aber viele können es halt nicht. Und dann wird er diskutiert, ja, kann es ein Komet gewesen sein? Kann es eine Supernova gewesen sein? Und dann kommt immer, ja, aber die wahrscheinlichste ist diese Konjunktion.
Ah, genau, die ganzen, die machen, alle so machen aufgereiht, die Planeten. Ne?
Ja, machen wir jetzt auch nicht.
Aber kann es natürlich gar nicht gewesen sein, Florian, denn sonst hätten wir ja hier einen Polsprung erlebt.
Ja, genau. Und das war ja auch nur die Saturn und Jupiter und das kann natürlich schon sein. Aber wie gesagt, das funktioniert auch dann nur, wenn du erstens davon ausgehst, dass Astrologie richtig ist, weil das ist eine rein astrologisch motivierte Erklärung. Und zweitens musst du davon ausgehen, dass die Leute damals zu blöd waren, einen Stern von zwei Planeten zu unterscheiden, die ja nebeneinander stehen. Und das haben die Menschen damals auch schon gewusst. Vor allem, wenn du ein Weiser aus dem Morgenland bist, da kam ja die frühe Astronomie her. Also entweder das waren die drei bescheuertsten Weisen, die losgeschickt haben, die keine Ahnung gehabt haben. Wurscht. Jedenfalls hat jetzt ein Astronom, Mark Metney, der NASA-Forscher, sagen sie, und das bezweifle ich auch gar nicht, der wird schon ein NASA-Forscher gewesen sein, ist halt irgendwie Astronom, der hat eine Arbeit veröffentlicht, die absolut zumindest jetzt fürs erste Mal nicht unwissenschaftlich ist. Wir sind jetzt nicht im Erich von Däniken-Terror. Ja, das ist in einer seriösen Schade. Zeitschrift erschienen. Die Arbeit ist auch seriös. Der hat halt gesagt, der hat sich immer schon für das Thema halt interessiert. Ja, natürlich kann man sagen, interessiert sich und hat halt probiert herauszufinden, was das sein könnte und hat sich historisch das Ganze angeschaut und mit der Kometenhypothese beschäftigt. Und die Hauptargumente gegen die Kometenhypothese, abgesehen davon, dass es keine Beleg dafür gibt, dass da irgendwas am Himmel gestanden ist, ja, wie ich vorhin gesagt habe.
Das wenn wir das ja mal vorwegnehmen,
dass halt außer zwei vagen Sätzen in der Bibel nichts belegt ist dazu. Die Hauptgegenargumente sind eben erstens, dass Kometen generell in der Zeit so eher und vor allem auch in der babylonischen Tradition, wo halt auch die Weisen hergekommen sind, ja, dass Kometen als Unglückssymbole gelten und nicht als was, wo man sagt, hey, da lauf mal los, da gibt es jetzt den König der Welt und den Messias, der da geboren ist, und dann Komete ist eher, hui, müssen wir aufpassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass jetzt keine...
Oh, shit. Ja. Stimmt, habe ich das überhaupt noch nie gedacht. Ja. Das ist ja ein Problem für alle Herrschenden.
Ja, und das zweite Gegenargument war halt, ja, man hat halt keine Aufzeichnungen davon aus der damaligen Zeit, dass irgendwo ein Komet rumgeflogen ist. Das haben die Leute ja damals auch aufgezeichnet. Ja. Jetzt vielleicht nicht so lückenlos wie wir, aber ja, hätte man schon anderswo auch sehen können, als in diesem einen komischen Stelle in der Bibel.
Vor allen Dingen, wenn das so ein riesen Kaventsmann gewesen wäre, dass er dir den Weg nach Bethlehem zeigt.
Genau. Jedenfalls hat Mark Metney in den letzten Jahren, Jahrzehnten halt immer wieder dran gearbeitet, hat wissenschaftliche Literatur, historische Dokumente durchgeschaut und so weiter und hat halt in einer chinesischen Text, das haben andere schon früher gefunden, in einem chinesischen Text gibt es einen Besenstern, so haben die gesagt zu Kometen früher, gefunden, der im zweiten Monat des zweiten Jahres, und wenn man das jetzt dann irgendwie von deren Han-Dynastie oder was es war, umrechnet in unseren Kalender, dann war das so März, April 5 vor Christus. Es ist ungefähr da, wo man sagt, okay, da ist, wenn Jesus geboren wurde, was ja auch nicht mal fix ist, ja, wenn er geboren wurde, dann ist er ungefähr zu der Zeit geboren. Also nicht zu Weihnachten, nicht im Jahr 0, das sowieso nicht existiert, sondern muss so früher gewesen sein, weil sonst hätten sich die Hirten nicht rumgetrieben mit ihren Schafen da draußen, weil die haben im Winter nichts zu suchen, sondern die sind da im Frühjahr und passt ungefähr. Und dann hat er modelliert, mathematisch, himmelsmechanisch, Simulationen gemacht, wie sich dieser Komet bewegt. Und das Ding ist ja, der Komet stand ja still eine gewisse Zeit lang, haben sie gesagt. Ja, also über Bethlehem drum konnten die ja folgen. Es ist ja wahnsinnig schwer, irgendwie so einem Ding nachzugehen. Ja. Kannst du mal probieren, wenn du nachts nichts zu tun hast, geh raus, such dir einen Stern und geh dem nach. Das ist gar nicht so einfach, weil...
Kommt drauf an, wie nah er dran ist an mir.
Ja, also, aber du hast natürlich sowas wie scheinbaren Stillstand. Ja. Ja, also du, je nachdem, wie sich der bewegt und welche Schleifen der zieht, also der zieht keine Schleifen am Himmel, aber du hast eine Bewegung, eine andere Bewegung und du siehst aber die eine Bewegung von einem sich bewegenden Beobachtungsort und so wie beim Überholen kann das auch sein, ja, da scheint ja auch das Auto quasi, ja, dass du überholst,
scheinbar. Es gibt auch immer mal wieder, wenn man zum Flughafen kommt und Flugzeuge in der Luft stehen.
Ja, genau. Ne,
weil man mit dem Auto oder mit dem Zug fährt und sich das gegenseitig aufhält.
Also scheinbar kann sowas stillstehen und der hat halt gezeigt, ja, wenn man das so rumrechnet, dann kommt halt raus, dass der gerade passend stillgestanden ist, dass die drei heiligen Könige oder die heiligen drei Könige, wie es offiziell heißt, den als über Bethlehem stillstehend sehen hätten können. Und dann hat er noch weiter historisch entsprechend recherchiert in mesopotamischen Texten und griechischen Texten und festgestellt, ja, da steht drin, Kometen können auch gute Vorzeichen sein.
Schon gehabt.
Sagt er, ja, und das hat er halt publiziert. Und wie gesagt, kann man eh machen, aber ja, die historische Wissenschaft ist jetzt nicht so begeistert davon. Die sagt, eine österreichische, was war die Kulturastronomin, Susanne Hoffmann, beschäftigt sich auch viel mit Astronomie-Geschichte. Die hat gesagt, ja, die Quellen, die er verwendet hat, die sind ungenau und lückenhaft, sowohl die Bibel als auch das chinesische Zeug.
Die Bibel ist ungenau und lückenhaft?
Ja.
Das ist Heresie.
Ja. Ja, also er hat das, und wie gesagt, wenn du schon mal mit der Hypothese dran gehst, du willst einen Kometen berechnen, der über Bethlehem stillsteht, und dann mit diesen spärlichen Angaben, ich meine, das war 5 v. Chr, wo die in China irgendwas aufgeschrieben haben, das ist halt vermutlich das nicht so genau, wie man es haben hätte wollen, um eine vernünftige Simulation zu machen. Das kannst du natürlich auch rechnen, dass es rauskommt.
Es gibt es ja immer wieder so. Insbesondere, also bisher habe ich tatsächlich nur Forscher gesehen. Ich habe noch nie wahrgenommen, dass eine Frau sich mit sowas beschäftigt. Leute, die auf Biegen und Brechen wissenschaftlich belegen wollen, welche Geschichten sich für die Bibel ausgedacht worden sind. Das ist schon immer wieder faszinierend. Es gibt immer wieder Leute, die ziehen los, und das sind auch wirklich, das sind seriöse Wissenschaftler, die das machen. Nicht irgendwelche vom Eike-Institut oder sowas. Irgendein Antrieb scheint es zu geben, das unbedingt beweisen zu wollen.
Ja. Jedenfalls, dieser Mark Metney ist jetzt kein Fanatiker, der sagt schon, er räumt ein, die Quellenlage ist ein Problem. Und letzter Satz des Artikels, den ich da, also Zeitungsartikel, nicht des seines Artikels, der lautet: Deshalb studiere er jetzt altägyptische Texte, um vielleicht dort mehr über jenes Himmelsereignis zu erfahren.
Genau, und im Zweifelsfall kann er dann auch noch die Kantenlänge der Pyramide in Bezug setzen zur durchschnittlichen Distanz Erde-Mond oder irgendwas.
Nee, ich glaube schon, dass der ist ein seriöser Astronom sein. Ich habe jetzt an der Arbeit an sich auch nichts auszusetzen, aber wie gesagt, das sagt auch die Susanne Hoffmann, sagen alle anderen auch. Es ist so, wie wenn du wissenschaftlich korrekt probierst, die Homöopathie zu widerlegen zum Beispiel oder zu bestätigen, was auch immer. Du kannst dir jede Menge Experimente ausdenken, die nachweisen sollen, dass Homöopathie funktioniert. Kann man machen. Ja. Und da kommst du halt immer drauf, funktioniert nicht. Aber man kann sich's auch sparen, weil zuerst sollte mal die Homöopathie nachweisen, dass da überhaupt ein Phänomen ist, das erklärt werden soll.
Und genauso. Das ist ja deren Trick. Also deren Trick ist ja immer, wissenschaftlich ist noch nicht erklärt worden, warum das funktioniert. Es funktioniert nicht. Warum das funktioniert, ist schon die falsche Prämisse. Ja.
Genau, und da ist halt auch die vernünftigste Prämisse beim Stein von Bethlehem ist, den hat es in echt nie gegeben.
Zumindest nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Genau, und du kannst dir natürlich wissenschaftlich korrekt und seriös überlegen, was könnte so ein Phänomen hervorrufen, das so wie der Stern von Bethlehem aussieht, wie er in der Bibel beschrieben worden ist. Aber ja,
vielleicht ist auch irgendwann Hypothese, was ich halt denke bei solchen Sachen, darum fiel mir das so auf auch wieder, dass es immer wieder solche Leute gibt, die das unbedingt wollen. Vielleicht ist er einfach mal gut, Leute. Ja, reißt euch da mal ein bisschen zusammen. Sagt dann, ja, dann glaub halt an den Kram, den die Christen erzählen. Ja. Ist mir vollkommen egal. Leite daraus keine Anweisungen für andere Leute leben bitte ab. Das wäre ganz, ganz nett. Ja. Aber ansonsten lehn dich zurück, glaub dran, ist doch alles in Ordnung. Du musst es nicht beweisen.
Ja, ich finde es auch interessant, dass es immer gerade der Stern von Bethlehem ist, weil die Biologie zum Beispiel ist nicht seit Jahrzehnten damit beschäftigt, herauszufinden, wie vielleicht doch eine Jungfrau ein Kind bekommen haben hätte können.
Stimmt, ja.
Ich meine, Jungfrauenzeugung gibt es in der
Geburt. In der
Biologie, das wissen wir schon.
Der Stern von Bethlehem ist es, und es ist natürlich die Arche Noah und die Sintflut insgesamt. Also das ist auch irgendwie der ewige Versuch darüber. Und es ist halt auch völlig, völlig absurd.
Krieg lieber raus, wenn man Wasser zu Wein macht, Himmels Willen.
Das zum Beispiel, das würde ich also mal in Darmstadt fragen, ob da die Beschleuniger da.
Weintrauben und viel Zeit und
Reinkeller und so weiter. Große Magnetfelder und Das ist ja auch, und das hat ja, ist ja auch wieder dieser kreationistische Ansatz, der dahinter steckt, ne? Weil diese Leute, die gehen dann ja natürlich hin und bilden sich wirklich ein, ja, wenn das mit der Arche Noah, wenn ich die Arche Noah beweisen kann, dann ist alles, was in der Bibel steht, wahr.
Ja.
Was es natürlich nicht ist, weil das ist halt so pars pro toto Blödsinn wieder, mit dem auch gerne im Internet sehr viel begründet wird.
Das hatte ich tatsächlich, das ist auch so eine Kindheitserinnerung, der stand bei meinem Großvater, der ein gläubiger Christ war, im Bücherregal, habe ich oft drin geblättert, das Buch Und die Bibel hat doch Recht von Werner Keller.
Das kenne ich auch irgendwoher.
Es war halt so ein archäologisches Buch, wo sie halt gezeigt haben, ja, hier, der hat diese archäologischen Dinger, das war der Palast von dem und dem und der von dem und dem, also auch alles durchaus prinzipiell seriös, aber halt entsprechend interpretiert. Aber hat mich sehr beeindruckt. Und wir wissen natürlich, nichts von dem es war, weil war alles Aliens, wie Erich von Däniken uns beschrieben hat.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade, wo du sagtest, Archäologie und wo wir so dran waren, gerade ein super schönes, wo ist es denn? Wie hieß das denn? Warte mal eben. Ich finde es nicht. Ich meine, es wäre was HR1 Leute. Eine dieser Interview-Talk-Sendungen im Radio. Mit dem Leiter der, wie heißt denn das, archäologischen Stätte Pompeji.
Ach ja.
Der ist ein Deutscher. Und hat so erzählt, also die Sendung, die so, nee, das war das, Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ich such's raus und tue es in die Shownotes. Die Sendung hieß halt, so war das Leben im antiken Pompeji wirklich. Und der hat halt erzählt, und ich denke die ganze Zeit so, woher will der das wissen, was der da so erzählt? Und irgendwie so im Laufe des Gesprächs kommt dann raus, ach so, die konnten die Möbel sogar nachbauen in Pompeji. Durch dieses Ausbruchsgeschehen ist
ja,
dann irgendwie
Pompeji ist gut,
ist
ja.
Erst versteinert, dann aber nicht zu also in Stein eingeschlossen, dann aber nicht versteinert und dann aber verrottet und dadurch hatten die dann praktisch Gussformen für alles, was es in Pompeji gab. Also Menschen, Möbel, Tiere. Er sagte sogar, wir haben sogar eine aufgefaltete Bettdecke abgießen können aus diesen Dingern. Total spannend. Also ja, aber der wollte auch nichts beweisen. Der wollte nur erzählen, wie es hier in Pompeji ist und dass sie vielleicht das restliche Drittel nicht auch noch ausgraben, weil dann wird es erhalten. Tolle Sendung war das.
So, ich habe noch ein biologisches
Thema. Ich überlege gerade, womit ich dich, wir machen mal. Also, Chronic Fatigue Syndrome sollte zumindest jedem halbwegs denkenden Menschen oder jedem halbwegs informierten Menschen mittlerweile ein Begriff sein, ist eine fürchterliche Krankheit. Die dich, ich sag's mal kurz, für die, die es nicht kennen, in einen permanenten Erschöpfungszustand bringt, der derart extrem ist, dass selbst Denken dich ermüdet. Und zwar stark ermüdet, so dass du im Grunde noch nicht mal mehr denken kannst, nachdem du auch nur ein paar Minuten gedacht hast. Es gibt wirklich sehr, sehr furchtbare, sehr, sehr unangenehme Fälle. Es ist eine seltene Erkrankung. Sie gilt als seltene Erkrankung, obwohl sehr, sehr viele Leute dran erkrankt sind. Und bisher, und das ist eins der größten Probleme, ist dieses Chronic Fatigue Syndrome zu sehr psychosomatisch betrachtet worden. Es gab viele Ärzte, auch seriöse Mediziner, Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, es ist im Wesentlichen psychosomatisch, das muss anders behandelt werden. Da werden dann hast du halt dieses Chronic Fatigue Syndrome und wirst zu einer Reha-Maßnahme geschickt, die aber so anstrengend für dich ist, dass danach deine Krankheit nur noch schlimmer ist. Das verstehen die Krankenkassen nicht, es verstehen die Berufsgenossenschaften nicht, die dann so Kuren abwickeln und sowas. Also es ist sehr, sehr unverstanden. Insbesondere ist es eben so angenehm, schlecht zu verstehen, wenn du keine biologischen Merkmale dieser Krankheit hast. Ja, also ich habe Krebs, da ist ja dann so ein Tumor drin. Das kann man ja dann sehen, das kann man behandeln. Da ist überhaupt nicht die Frage, ob das psychosomatisch ist. Es sei denn, du bist irgendwie auf die Waldorfschule gegangen, für die ist das ja alles psychosomatisch. Aber so, der langen Vorrede kurzer Sinn ist, es gibt mittlerweile, und zwar ist das an der University of East Anglia entwickelt worden, einen Bluttest, der mit 96%iger Genauigkeit aus DNA-Mustern das Chronic Fatigue Syndrome auslesen kann. Das heißt, es gibt einen Bluttest, der fast 100%ig Chronic Fatigue Syndrome anzeigt. Was wirklich super ist, weil jetzt kannst du hingehen, kannst sagen, ja, dann machen Sie auch bitte mal diesen Bluttest, von dem ich da im Podcast gehört habe bei mir. Vielleicht sehen Sie dann, dass es nicht psychosomatisch ist, Sie Scharlatan. Weil das ist eine Scharlatanerie letztendlich, ja. Ne, dass sich da Ärzte hinsetzen und Dinge behaupten, die gar nicht sind. Das ist ja der klassische Definition von Scharlatanerie. Und das ist insbesondere jetzt auch sehr gut, weil wir sehen ja jetzt nach der SARS-CoV-2-Pandemie, zunehmend Menschen, die Long-Covid haben. Und Long-Covid ist zumindest symptomatisch wie MECFS. Mhm. Ja. So, das heißt, vielleicht, und das habe ich dann nicht sehen können, vielleicht haben wir jetzt ein Diagnosemittel, mit dem wir wirklich sagen, okay, guck mal, der ist gar nicht irgendwie depressiv oder hat einen Burnout oder sowas, sondern das ist MECFS. Dann wissen wir wenigstens, wie das Kind heißt. Wie wir es behandeln, wissen wir ja leider immer noch nicht wirklich.
Ja, gut.
Aber es ist tatsächlich der erste,
wichtiges Mal,
wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Mal, dass wir nicht über die Symptome an die Krankheit rangehen, sondern tatsächlich eine biologische Diagnose machen.
Das ist immer gut. Also, ich meine, das ist ja auch das große Problem, was du bei so anderen Krankheiten wie ADHS zum Beispiel hast. Die Diagnose, die halt aktuell über einen sehr, sehr komplexen psychologisches und
ist im Grunde ein psychologisches Gutachten, was da über dich
erstellt wird. Genau, mit drei verschiedenen Terminen und
Blick in die Vergangenheit. Bringen Sie mal alles mit, was es an Zeugnissen gibt von früher. Fragen Sie Ihre Eltern mal das und das und ich habe das hinter mir. Also ich habe
ich nur als quasi passiv, aber da, ja, da machst du ein bisschen so Intelligenztest oder irgendwie sowas, machst du auch noch ein anderes.
Also alles, das ist ja aufwendig. So und Fragebögen und sowas, ja.
Und zumindest gibt es bei ADHS die Hoffnung, ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand des Wissens ist, vielleicht haben wir da auch jemand in der Hörerschaft, der oder die das genauer erklären kann, aber da gibt es zumindest die Hoffnung, dass du das irgendwann mal, jetzt nicht über einen Bluttest vermutlich rauskriegen kannst, sondern indem du halt ja aufs Gehirn irgendwie schaust, weil das ADHS ist ja sehr vereinfacht gesagt, einfach das Gehirn läuft anders als bei anderen Menschen. Die Neurotransmitter oder wie die Dinger da heißen, Dopamin.
Neurodivergent Dopamin sind wir alle, wir sind alle so neurodivergent.
Ja. Aber irgendwas ist da tatsächlich physisch anders, als wenn du das nicht hast. Und
das muss ja, sonst wird es nicht anders funktionieren. Ne? Also es ist ja jetzt kein magisches, vom Heiligen Geist eingehauchtes Ding, was wir da im Kopf haben, sondern unsere Seele ist ja durchaus eine...
Vielleicht ist es auch das, man weiß es nicht.
Ich bin ja Psychologe und wir Psychologen verstehen unter Seele was anderes als die Kleriker.
Ja. Also. Jedenfalls, da ist die Hoffnung, zumindest habe ich das in einigen Büchern zu dem Thema gelesen, dass man das irgendwann mal tatsächlich auch so nachweisen kann, dass du eben nicht diese psychologischen Tests machen musst, sondern einfach, ja, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, ein Gehirnscan oder frag mich nicht, wie das da genau läuft.
So eine Badehaube, ne? So eine,
ja, genau. Dann sagt, okay, ja, nee, sie haben das, sie haben das nicht. Ja, und das wäre natürlich auch viel besser, weil gerade ADHS ist ja vermutlich nicht mehr ganz so schlimm wie das chronische Müdigkeitssyndrom, dass dir halt abgesprochen wird, es zu haben und du dich dann irgendwie doch weiß Gott wie viele.
Doch, also ADHS wird dir immer noch abgesprochen. Das ist tatsächlich. Also ADHS ist immer noch eine Modekrankheit. Ja, heutzutage hat ja jeder ADHS, musst du nur mal in die Feuilletons bundesweit gucken.
Gut, ja. Ich habe jetzt von Ärzten und Ärztinnen gesprochen, nicht von den Idioten, die Zeitungen schreiben.
Das stimmt, von Ärzten wird es dir nicht abgesprochen in der Regel. Also es wird halt geguckt, also bei mir war ganz schön. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Ding, weil ich bin dann halt eigentlich bin ich zur Psychotherapeutin gegangen, die aber glücklicherweise auch Psychiaterin ist. Es gibt einen Unterschied, also die einfachen Psychotherapeuten, die also aus der Psychologie kommen, sind Psychologen und Psychotherapeuten, und die aus der Medizin kommen, sind Psychiater. Und Psychiater dürfen Medikamente verschreiben und sowas. Also sie haben andere Diagnostik und andere Behandlungsmöglichkeiten. So, ich bin dahin, also brauchte eine Psychotherapie, habe da tatsächlich einen Platz gefunden für eine Psychotherapie. Stellt sich raus, sie ist auch Psychiaterin, auch interessant. Und sie macht auch ADHS-Diagnostik. Mhm. Und dann saß ich da und dachte mir so, können wir mal gucken, ob ich das habe? So, klar, können wir machen. Machen Sie mal wochenlang. Es hat Wochen gedauert.
Ja.
Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja,
stimmt, aber der Arzt sagt nicht, also das ist, also ein Arzt sagt nicht, nee, das hast du nicht, hör auf, du bildest dir nur ein, lächel doch mal oder sowas.
Was? Schon auch, und das ist der Grund, warum ich das jetzt angesprochen habe, dass ADHS das gemacht hat, weil in dem Fall kann ich das sagen, meine Frau hat das ja auch in ihrem Podcast öffentlich gemacht, dass sie jetzt ADHS hatte und ADHS auch als Erwachsene erst diagnostiziert bekommen hat. Hat eine schöne Folge in ihrem Podcast gemacht über ADHS und Wissenschaft, also was es quasi, erstens mal, was es über ADHS und Wissenschaft für Forschungen gibt, also ob, wie ADHS quasi sich in der Wissenschaft auswirkt, also ob du jetzt als ADHS-diagnostizierter Mensch vielleicht Vorteile hast in einem wissenschaftlichen Studium oder Nachteile.
Ach so, ADHS also ADHS als Wissenschaftler und nicht so in ungefähr, der Wissenschaft.
Ja, genau, okay. Weil da hat sie in ihrem Wissenschaftspodcast hat sie das mit ihrer Kollegin, die auch ADHS hat, haben sie das besprochen, war eine interessante Folge. Also sie hat das öffentlich gemacht, darum kann ich jetzt ja auch öffentlich drüber reden. Bei ihrer Diagnose, bei ihr kam es jetzt nicht über die Psychiaterin, sondern kam über eine Freundin, die ihr schon seit Jahren sagt, du hast das. Dass dich testen, du hast das. Und dann hat sie das irgendwann mal gemacht.
Bei mir genauso. Du hast das. Alter, du hast das. Außerdem steckst du so tief im Spektrum. Habe ich nicht, bin ich nicht, ist nicht. Und trotzdem hänge ich am liebsten mit Nerds rum, weißt du so? Ja.
Jedenfalls hat sie dann doch Glück, weil es in Österreich, weiß ich, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich sehr oft sehr lange dauern kann, bis du dann entsprechend Termine bekommst. Sie hat dann eine sehr, sehr gute und verständnisvolle auch Psychiaterin oder Psychologin gefunden, die Diagnostik gemacht hat. Und die hat ihr das dann auch einwandfrei diagnostiziert, aber die konnte eben keine Medikamente verschreiben, und die brauchst du ja, wenn du das dann irgendwie behandelst. Und dann ist sie halt zum Kassenpsychiater in der Stadt, wo wir wohnen, gegangen, und der hat ihr gesagt, ne, glaube ich nicht, da haben sie Antidepressiva.
Krass. Das ist hart.
Und aber zum Glück hast du dann eben eine andere gefunden, die dann das entsprechend verschrieben hat, ja.
Der Witz ist, also es ist in Deutschland auch ganz furchtbar. In Deutschland ist es sowieso fast unmöglich, einen Therapieplatz zu kriegen. Das hat alleine diesen Therapieplatz zu kriegen, hat bei mir fast ein Jahr gedauert und war auch nur möglich dadurch, dass sie Psychiaterin ist. Also ich habe da angerufen, habe gesagt, Tag, ich Psychotherapie, ich würde gerne bei Ihnen, ich bin nicht suizidal, es eilt also nicht, geben Sie mir den nächsten freien Termin, egal wann. Und das war, ich weiß es gar nicht mehr, 3 oder 4 Monate später, mittags um 12 oder so, wo kein normaler Mensch Zeit hat. Dadurch bin ich da überhaupt noch reingerutscht und musste dann aber immer noch über ein halbes Jahr warten, bis dann tatsächlich der Therapieplatz frei geworden ist. Und vorher haben wir halt diesen ganzen ADS-Kram auch gemacht. Und so. Mein Therapiebedarf ist davon halbwegs unabhängig gewesen. Aber davor, also kriegst du sehr schwer Therapieplätze in Deutschland. Und ADS-Diagnostik bei Erwachsenen ist fast unmöglich, irgendwie was zu kriegen. Also da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt, dass ich da reingerutscht bin, weil ich eben aus einem ganz anderen Grund dahin gegangen bin. Ich hatte Jahre vorher schon mal versucht, Diagnostik zu kriegen und bin daran gescheitert hier in Berlin. Also du rennst dir die Hacken ab und wartest Jahre und sonst was.
Ja, ja, und drum wäre es halt schön, wenn es da eben, so wie du das gerade erzählt hast, mit dem Bluttest, das auch für sowas gäbe, weil dann kannst du dir die ganzen Trottel sparen. Ja. Ein schönes Argument noch für alle die, die es vielleicht auch mal irgendwo mit Leuten zu tun bekommen, die sagen, ja, ADHS, Modediagnose kriegen jetzt alle und so weiter. Wo kommen die ganzen hier die Diagnosen her? Das ist doch alles Quatsch. Ja, es gibt deswegen, habe ich jetzt nicht von mir, habe ich irgendwo im Internet gelesen, diesen Vergleich, ich weiß ja nicht mehr von wem, es gibt aus demselben Grund mehr ADHS-Diagnosen heutzutage, aus dem es mehr Sterne gibt, seit wir Teleskope haben.
Ja, wir können einfach besser hingucken. Aber das verstehen die Leute halt nicht. Also du hast halt so eine, das ist ja, was auch immer wieder diskutiert wird und was wir auch in den Pestjahren gut gesehen haben und jetzt auch immer noch sehen, so eine Wissenschaftsverachtung. Ja. Das ist einfach, also die Leute, die sind so, zumindest, gut, die wohlwollende Lesart ist, sie sind einfach uninformiert, sind einfach dramatisch schlecht informiert, was ich übrigens für 80% der Bevölkerung glaube, dass sie dramatisch schlecht informiert sind über egal was, außer ihr Fachgebiet, an dem sie ihren Beruf machen. Also das ist die wohlwollende Lesart, die andere Lesart ist halt, dass sie einfach so hasserfüllt sind, dass das selbst einfachste Zusammenhänge sie nicht mehr herstellen können vor lauter Verblendung. Weil das ist ja die naheliegendste Erklärung dafür, warum wir ein Phänomen öfter sehen, ist, wir gucken öfter hin.
Ja, und wir akzeptieren, dass das Phänomen existiert, weil früher hast du gesagt, der hat keinen Autismus, der ist einfach nur komisch.
Ja, ja, stimmt. Ja. Und was du sagtest, so von wegen Medikament und sowas, das ist bei mir überhaupt nicht. Ich saß dann da, die Diagnose war durch und sage ich, ja, können Sie mir denn jetzt eine Tablette verschreiben und dann wird alles wieder gut? Sagt die zu mir, ja, Herr Klein, könnte ich machen, ne? Mach ich aber nicht, weil das ist nicht, woran Sie leiden. Und da hat sie recht gehabt. Und trotzdem hätte ich manchmal gerne so eine Tablette, einfach um meine Ruhe zu haben.
Ja, ich meine, gibt schon bei ADHS, also es ist ja keine Krankheit, die du wegmachen musst, sondern kannst halt mit dem Methylphenidat oder was du da irgendwie bekommst, kannst du halt dann diese Dinge, die dich daran hindern, Sachen durchzuziehen, konzentrationsmäßig oder sowas, oder diese Ablehnung, die du oft hast, wenn du jetzt irgendwie dich mit einem Thema beschäftigen musst, obwohl es dir nicht gefällt, dann kann jemand, der das nicht hat, sich halt einfach durchbeißen, aber wenn du ADHS hast, dann geht das halt nicht.
Ich weiß das.
Das geht in dein Gehirn nicht rein, fertig, aus, ja, wenn du das nicht magst. Und da kann man schon ein bisschen dagegen arbeiten.
Ja, aber das ist immer eine Frage, finde ich auch, das habe ich dann jetzt auch darüber gelernt, es ist halt eine Frage des Leidensdrucks. Und ich hatte das Glück in meinem Leben, dass ich meine Störung, sage ich mal, verlifestylen konnte, also dass ich in meinem Berufs- und Alltagsleben gut durchgekommen bin, weil ich immer die Wege genommen habe, die für so eine Störung vielleicht ein bisschen leichter gangbar sind. Aber die Gelegenheit hat ja nicht jeder. Das ist ja ein ungeheures Privileg, was ich da habe.
Genau, es kommt immer darauf an, was du, wie du es mit deinem Umfeld und deiner sozialen Situation, ob das jetzt quasi ein Problem ist für dich oder nicht.
Genau. Und wenn es ein Problem ist, was hilft gegen Probleme?
Alkohol?
Kuscheln. Alkohol hilft sogar besser als kuscheln, weil Alkohol ist schneller zu applizieren. In Heidelberg haben sie sich 80
Kuscheln Jahre. In Heidelberg.
Kuscheln in Heidelberg. Haben sie sich 160 Personen, 80 Paare genommen und haben den Wunden zugefügt und geguckt, wie schnell heilen diese Wunden denn unter zwei Bedingungen. Kuscheln oder kuscheln, kuscheln löst ein Hormon aus, das heißt Oxytocin, das Kuschelhormon, also kuscheln oder kuscheln und Oxytocin-Nasenspray. So.
Okay.
Bei jungen, gesunden Paaren waren die Effekte moderat. Naja. Das Stresshormon Cortisol ist gesunken, sowohl beim Kuscheln als auch beim Nasenspray. Und Zuneigung und Hormongabe haben die Heilungsprozesse verstärkt.
So, Kuscheln und Drogen.
Kuscheln und Drogen, genau.
So. In Heidelberg.
Genau. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich denn Oxytocin-Nasenspray eigentlich her? Weil ich bin nicht so der Kuschler.
Ich habe keine Ahnung, wo man das herkriegt.
Weiß ich auch nicht. Ich kann einen Arzt fragen. Ja, das war's auch schon. Also kuscheln, also ne, Oxytocin-Spray hilft besser als nur kuscheln. Und beides hilft gegen, also beides ist gut für die Wundheilung.
Gut, dann machen wir jetzt noch zum Ende den Heimlich-Tour des Jahres. Weißt du, wer der Heimlich-Tour des Jahres war?
Jens Spahn.
Merke, dach, dass du das sagst. Obwohl, wenn ich sage, der Heimlich-Tour des Jahres war, ist es eigentlich falsch. Ich muss sagen, wer ist der Heimlich-Tour des Jahres?
Ja, der Heimlich-Tour des Jahres. Wahrscheinlich kommst du jetzt mit irgendeinem Dingsbums-Käfer, der sich stets versteckt hält und darum für die Wissenschaft nur äußerst unzugänglich ist. Oder?
Fast nett. Ich habe natürlich wieder mir angeguckt, wie immer am Jahresanfang, Jahresende, die Natur des Jahres. Die geben wir jetzt aber nicht. Wir haben ja mal eine Folge gehabt, wo wir die komplett durchgegangen sind. Machen wir jetzt nicht. Aber sowohl in Österreich als auch in Deutschland wählen Naturschutzorganisationen eben die Natur des Jahres, also den Fisch des Jahres, ja, die Blume des Jahres und so weiter und so fort. Verlinke ich euch sowohl für Österreich als auch für Deutschland die entsprechenden Listen. Aber wie gesagt, geht sie nicht durch, aber ich habe mir nur den Heimlich-Tour des Jahres rausgesucht, den hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm, wird vom BUND Baden-Württemberg und BUND Hessen ausgerufen und es geht um auf den ersten Blick unscheinbare Arten, deren außergewöhnliche Fähigkeiten man erst bei näherem Hinsehen wahrnimmt.
Ah, Hidden Champions.
So ungefähr. Und der Heimlich-Tour des Jahres 2026 ist der europäische Laubfrosch.
What? Der. Ja.
Ja, ist er.
Gut. Warum?
Er ist erstens sehr bekannt, was eigentlich widerspricht. Also, das ist so der klassische Wetterfrosch, dieser kleine Laubfrosch. Ja, der ist nur ein paar Zentimeter groß. Aber
das ist das, was wir früher kaum im Glas hatten, bevor wir ein Kätzchen genommen haben, weil die ein bisschen zuverlässiger sind. Ja.
Genau. Aber der ist halt sehr klein und man sieht ihn kaum. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, so ein Ding jemals gesehen zu haben, aber er ist wichtig, er ist gefährdet und ja, frage mich nicht, warum die den ausgesucht haben, wenn wir schon Grund gehabt haben, aber ich verlinke euch das gerne, da könnt ihr euch genau das durchlesen, warum der Laubfrosch, der europäische Laubfrosch, der Heimlich-Tour des Jahres ist.
Ja, aber was kann er denn, was wir nicht wissen? Also das müsste es ja wenigstens
Wettervorhersagen.
Stimmt. Aber nicht so, nicht so gut wie Kätzchen.
Nee, also er sagt, das ist ja wirklich das klassische Bild vom Wetterfrosch mit der Leiter, wo er hoch und runter klettert. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gab es so eine Kindernachrichtensendung. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie sie hieß.
Loco.
Nee, im österreichischen Fernsehen. Minizip oder sowas. Jedenfalls gab es da immer den Wetterbericht für Kinder und da gab es immer den Quaxi. Und der Quaxi war genau so ein Laubfrosch, der in so einem Glas rumgesessen ist. Und den haben sie halt immer gefilmt, mal oben, mal unten.
Wie hieß denn dieser Quatsch. Feuersalamander von dieser Schuhmarke?
Luchi,
genau.
Habe ich im Buch rumstehen, habe ich meinen Eltern letztes Mal geschenkt, Luchi-Comics.
Quaxi und Luchi.
Jedenfalls, das im Glas macht er nicht, aber der jagt halt so kleine Insekten unter anderem. Und bei schönem Wetter, dann tatsächlich geht er höher, die Bäume, die Pflanzen hoch auf der Jagd als bei Regen. Drum, da kam das her.
Ja. So ein wunderbarer Fehlschluss eigentlich.
Genau, aber macht er nicht das Wettervorhersagen, zumindest nicht auf eine Art und Weise, mit der wir was anfangen können in der Meteorologie. Da haben wir bessere Methoden, aber er ist der Heimlich-Tour des Jahres und ich habe gedacht, ich erwähne es mal, falls jemand das wissen will, dass es das gibt und ihr könnt euch gerne den Rest der Natur des Jahres in den Shownotes anklicken, dann wisst ihr, was die diversen Organisationen in Österreich und Deutschland sonst noch so gewählt haben an komischen Viechern, Pflanzen und anderen Dingen.
Und damit kommen wir zur Werbung.
Genau. Es gibt wieder einiges im neuen Jahr. Ihr könnt, das erwähne ich jetzt hier nochmal, das Buch Die Farben des Universums vorbestellen. Das erscheint am 17. Februar und ich habe es geschrieben und es ist sehr gut. Es geht um das, was Holger und ich vor ein paar Folgen besprochen haben. Da haben wir ausführlich drüber geredet, über das, was im Buch drin steht. Bestellt das vor, dann freue ich mich, dann kriege ich vielleicht irgendwie so einen Spiegel-Bestseller-Button auf mein Buch drauf.
Finde ich ja geil. Also das, wir müssen
ja,
das
ich auch, aber ist mir auch egal.
Am Ende eigentlich ist es nicht. Nee. Also eigentlich finde ich das lustig, einfach um, was ich toll fände, ist natürlich, sind wir viel zu klein, jetzt reichweitentechnisch, aber was ich toll fände, wäre, wenn das so viele Leute hören und einfach dieses Buch vorbestellen, dass mal klar würde, dass irgendwie so ein paar bekloppte Feldwald- und Wiesen-Podcaster in der Lage sind, die Spiegel-Bestsellerliste aufzuhacken.
Fände ich selbstverständlich auch natürlich
was
toll.
Was natürlich auch ein Experiment, ein wissenschaftliches Experiment.
Ja. Ich hab schon, keine Ahnung, 10 Bücher geschrieben und keins war ein Bestseller, obwohl sich manche davon genauso gut verkauft haben, wie sich Bestseller verkauft haben. Aber ja, wie gesagt, da geht es halt um Volumen pro Zeit und das erreicht man, wenn man jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, Erich von Däniken ist, erreicht man das dadurch, dass die Vorbestellungen sich ansammeln und dann in einem Schlag wirksam werden.
Also und alleine das finde ich schon, also ich wusste das nicht, es war mir überhaupt nicht klar, dass das so ist. Also ich wusste nicht, wie diese Bestsellerlisten zustande kommen.
Ja, wie gesagt, ich überlebe es auch, wenn es kein Bestseller wird, aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auch mal einen Bestseller geschrieben hätte, damit ich mich dann auch ab da Bestseller-Autor nennen kann.
Stimmt, und es wäre Win-Win. Also wir hätten du wärst endlich Bestseller-Autor, wir hätten was für die Wissenschaft getan, also vor allen Dingen auch für die Wissenschaftskommunikation und wir hätten ein wahrscheinlich ordentliches wissenschaftliches Experiment mit der Spiegel-Bestsellerliste gemacht. Das Einzige, was wir bräuchten, ist hinterher die Zahl der Vorbestellungen und wie viele Leute das vorbestellt haben, weil sie es hier gehört haben.
Genau. Du könntest dann auch dein Podcast-Logo abändern und so einen Button drauf machen. Spiegel-Bestseller-Autor-Podcast.
Das würde denen recht geschehen.
Genau. Ja, kann man dann auch gleich drucken, ausdrucken, diese Sticker und dann überall bei nächsten
das sowieso,
Kongress
ich,
kann das
was
mitnehmen
ich hier und gerne hinkleben. Hätte, ist, ich traue mich nur nicht, das irgendwo zu bestellen. Ich hätte gerne eine Rolle Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Und dann würde ich nämlich durch diese großen Buchhandelsketten marodieren und ständig irgendwo Spiegel-Bestseller erfinden.
Ja, also wie gesagt, bestellt mein Buch vor, erscheint am 17. Februar. Bis dahin könnt ihr es vorbestellen, danach könnt ihr es kaufen. Und man kann es fragen, auch überraschenderweise immer wieder, wo kann man das vorbestellen? Es ist ein Buch, überall, wo man Bücher kaufen kann. Bei Amazon oder auch in jedem beliebigen anderen Online-Shop oder auch in jedem Buchgeschäft. Geht in das Buchgeschäft, das ihr gerne habt, geht hin und sagt, ich will das vorbestellen, dann machen die das.
Ja. Geht. Das ist jetzt nichts Neues für mich.
So. Genau. Ja, aber es fragen mich überraschend viele Leute immer dann, wo kann ich denn das Buch kaufen? Weil anscheinend Menschen denken, ich mache das selber und ich weiß es nicht, nee, keine Ahnung.
Das ist wieder ein Mosaiksteinchen zu meiner 80% sind schlecht informiert These. Die Leute wissen es einfach nicht. Die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie kommt eigentlich das Buch dahin, wo ich typischerweise Bücher kaufe.
Genau, aber egal, das Buch gibt es überall dort, wo Bücher erhältlich sind, ja, da könnt ihr es
machen. Ja, aber wo sind denn zum Beispiel jetzt Bücher erhältlich, Florian, ich weiß jetzt nicht.
Ja,
ja nee, mach schnell weiter, komm,
ja. Der Witz ist ja, also man kann es dann vermutlich auch bei manchen Veranstaltungen kaufen, wenn es erschienen ist, nach den Shows.
Bravo.
Und es gibt einige Veranstaltungen und zwar, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt irgendwie so Ende Januar ungefähr.
Mitte Ende Januar, ja.
Genau, es gibt noch Sternengeschichten-Live-Shows, und zwar in Österreich. Ich habe ja letztes Jahr nur Sternengeschichten-Live-Shows in Deutschland gemacht. Dieses Jahr mache ich sie auch in Österreich. Am 29. Januar in Wien, da ist aber ausverkauft. Am 30. Januar in Salzburg, da gibt es noch ungefähr 10 Karten, also müsst ihr schnell sein, wenn ihr das da sehen wollt. Und danach bin ich in Tirol, und zwar am 20. Februar in Wörgl. Da sollte es noch Karten geben.
Wörgl? Was war denn in Wörgl?
Da war diese Geschichte mit der Währungssache da, wo dieses Freigeld-Experiment, das sehr gut funktioniert hat damals nach dem Krieg. Erzähle ich mal nichts davon. Ich rede über Astronomie, wenn ich dort bin. Aber man kann sich auch das dort anschauen. Ich glaube, in der Veranstaltungshalle, wo ich bin, im Komma, gibt es eine kleine Mini-Ausstellung genau über das, falls euch das interessiert.
Also super,
das
ist auch super, mit dabei. Super spannendes Interesse. Ja.
Gibt auch eine schöne Verfilmung drüber, eine österreichische. Das Wunder von Wörgl heißt die, glaube ich.
Okay.
Und dann bin ich am 26. Februar Sternengeschichten live in Oberwaltersdorf in der Bettfedernfabrik. Das ist in Niederösterreich, so ein Stückchen südlich von Wien.
Ist das eine echte Fabrik, die echte Bettfedern herstellt, oder ist das so ein Kulturhaus, das früher mal eine Bettfedernfabrik?
Ja, schade. Aber da nicht wundern, wenn ihr da hinkommen wollt, das ist die nächste Gelegenheit, mich in Ostösterreich zu sehen, weil Wien ja schon ausverkauft ist.
Ja.
So ein Stückchen 30 Kilometer südlich von Wien. Da kosten die Karten ein bisschen mehr, was daran liegt, dass du dort offensichtlich auch ein komplettes Abendessen serviert bekommst. Das ist so mit Tischen und du kriegst ein Abendessen und wenn das Abendessen vorbei ist, dann komme ich. So ungefähr, glaube ich, ist das. Da könnt ihr hingehen. Oder ihr geht nach Linz am 28. Februar, da gibt es aber auch nur noch eine Handvoll Karten, also da kann auch schon ausverkauft sein. Und ich glaube, ich habe einen Ersatztermin, wie heißt das, wenn man zweiten Termin macht, weil der erste voll ist. Ergänzungstermin, frag mich nicht.
Zweimal sowas. Halle ausverkauft, ja, genau.
Ja, das wird in Wien sein am 23. Juni. Da gibt es dann nochmal einen Termin in Wien. Weiß ich aber noch nicht, ob da der Vorverkauf schon gestartet ist oder nicht. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall notieren, 23. Juni, Kulisse Wien. Das ist Sternengeschichten live für Österreich. In Deutschland mache ich es auch, aber da erst dann wieder im Herbst. Da kommt dann Lübeck, Hamburg, Dresden, Leipzig und so weiter. Aber da reden wir dann sowieso nochmal gesondert drüber.
Ich finde das immer so faszinierend, wie so Menschen, die viel Veranstaltungen machen und haben, ein Jahr oder länger im Voraus schon Termine kennen und so. Ich finde das total, das würde
ja, muss so sein, weil
ich weiß, ja, ich weiß, aber das würde mich vollkommen, und das würde mich so übel unter Druck setzen.
Das ja, also mein spätester Termin aktuell liegt, glaube ich, Juni 27. Krass.
Ich weiß nicht, ob ich Juni 27 noch am Leben bin.
Ja, das ist auch, der wird da abgesagt. Das ist ja nicht mehr mein Problem. Das stimmt, das
ja. Da können dann deine Erben sollen ja das regeln, also, dafür kriegen sie
ja. Ja, wenn ich, ja, nee, das ist das ganze viel Management machen. Wenn ich tot bin, müssen die gucken, was passiert. Aber ich bin auch mit Ruth nochmal unterwegs. Wir machen das Universum, nicht das Universum live. Wir machen nicht unsere Live-Show, wie wir sie schon öfter gemacht haben, so die abendfüllende Bühnenshow, sondern wir machen tatsächlich eine klassische Live-Podcast-Aufnahme. Also wir sitzen da und machen das, was wir sonst auch machen, nämlich unseren Podcast, das Universum aufnehmen. Mhm. Nur, ihr könnt uns zuschauen dabei und wahrscheinlich wird es auch ein paar Bilder zu sehen geben. Wir machen das im Radio Kulturhaus. Die haben uns gefragt, das ist von Ö1, da im alten Sendezentrum vom ORF. Die haben da so eine kleine Veranstaltungssache, also eine kleine und eine große. Mhm. Wir sind in der kleinen, im Café des Radio Kulturhauses und die wollten mal was machen. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir so einmal im Quartal ist unser Plan, setzen wir uns dahin, nehmen live was auf, können ein bisschen was Aktuelles reden und dann kann man uns da in Wien zuschauen, gehen glaube ich so 60, 70 Leute rein. Also wer Ruth und mich live beim Podcasten sehen will in Wien, am 10. Februar sind wir mit das Universum Live Podcast im Radio Kulturhaus in Wien. Tickets gibt es auch zu kaufen, wenn es noch welche gibt, müsst ihr dann gucken. Und ja, Science Buster, wie gesagt, sind wir auch unterwegs, jetzt in Wien, in Schwechat. Wir fahren dann im März nach Deutschland mit den Science Busters. Da sind wir in Berlin, in Dresden, in Leipzig und in Erfurt und ja, auch sonst so, wo wir mal sind. Also schaut auf die Shownotes, den Link sciencebusters.at, da seht ihr, wo wir sind.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.